Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Superlevel.
In die Fresse.
Der schönste, größte Podcast der Welt begrüßt euch wieder einmal, um euch zu begrüßen, um euch ein ganz besonderes Podcast-Erlebnis in die Ohren zu geben. Und liebe Leute, ich habe gleich zum Anfang eine traurige Nachricht. Es ist heute die letzte Folge in die Fresse. Nicht, weil das so geplant war, aber die epische Kausalität, die Superlevel innewohnt, lässt keinen anderen Schluss zu. Denn heute hier zu Gast ist Fabu.
Mein Gott, wirklich?
Fabu?
Fabu?
Fabu? Ich schwöre, er war gerade noch da. Ich glaube, er sagt jetzt aus Trotz nichts mehr. Fabu, sag was! Das Schweigen am Mikrofon. Eine Eigenschaft, die man lange lernen muss. Naja gut, außerdem dem Typen, der hier also vielleicht nicht anwesend ist, Dennis Kogel wie immer.
Hallo.
Und jemand, der sich wahrscheinlich schon die letzte halbe Stunde gefragt hat, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Herzlich willkommen im Superlevel-Podcast-Studio, Nina Kiel.
Hilfe.
Das ist nicht die Begrüßung, die ich mir vorgestellt hatte.
Hallo.
Hallo. Also wir kommen nachher nochmal zu einer genaueren Vorstellung, aber warum bist du eigentlich bei Superlevel?
Das müsste ich auch gerne.
Ja, aber warte, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es doch auf eigene Veranlassung, auf eigene Bewerbung geschehen.
Natürlich, ich habe mich beworben auf diesen wunderbaren Tweet hin, in dem nach einer neuen Autorin gesucht wurde. Und tatsächlich nahm er mich dann kurzerhand in eurem Team auf.
Du hast doch dann gleich diesen einen Artikel geschrieben über...
Über Messe-Vapes.
Über Messe-Vapes, genau. Du warst doch dann gleich bei Inset Moin zu Gast im Podcast. Richtig. Und dann aber nicht bei Indie-Fresse.
Genau, das ist das
Rechtfertige erste Mal. Dich.
Ihr habt mich nicht eingeladen.
Das ist ja eine Lüge, ist das? Eine glatte Lüge. Wir haben dich sehr wohl eingeladen.
Das stimmt, ja.
Geradezu hofiert. Mindestens 4 rote Teppiche ausgebreitet und du hast gesagt, nein!
Und Inside Moin den Vorzug gegeben.
Ja, echt. Ja, aber ihr habt euch lange genug bemüht und jetzt bin ich hier.
Wow, das ist so gut und so bitter gleichzeitig. Ich komme nicht ganz klar. Fabu? Awesome.
Hallo.
Hallo? Ist da jemand?
Hört man mich?
Ja, was für eine gottgleiche Stimme.
Ey,
der Mann.
Ich habe gerade was festgestellt. Und zwar, ich habe mein USB-Mikrofon in den Monitor getan, ja, reingesteckt, weil da ist ein USB-Anschluss.
Aha.
Und dann dachte ich mir, ja geil, um mich voll zu konzentrieren, mach mal den Monitor aus. Das Problem ist nur, dass dann natürlich auch der USB-Anschluss nicht funktioniert.
Fabo gibt sich alle Mühe, diese Sendung zu etwas Besonderem zu machen. Also er ist jetzt schon, wir hatten ja mal diese eine Folge, wo, nee, wir dürfen nicht drüber reden, dass Jeremy da in seine Webcam gesprochen hat, oder? Nee.
Das wäre zu peinlich.
Ja, das wäre zu peinlich. Nee, also da ist nichts passiert, aber Fabo ist kurz davor, genau dabei zu sein. Wir wollen heute, und das muss ich auch gleich zu Anfang ankündigen, etwas Besonderes machen. Wir wollen heute über Spielejournalismus sprechen. Und zwar hat uns ein Mann, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, der mit Vornamen aber Philippe heißt, eine Mail geschrieben, wo uns einen lang Fragebogen geschickt hat, den wir beantworten werden. Und da geht es um eine Back 1. Ich glaube, das ist sowas Ähnliches wie eine große Hausarbeit oder vielleicht eine Bachelorarbeit. Ich weiß es nicht genau.
Ich weiß auch nicht, warum er uns fragt. Aber hey.
Dazu kommen wir gleich noch. Nicht gleich alles verraten. Vorher, bevor wir dann anfangen, wollen wir aber tatsächlich noch über erst den Gossip? Oder erstes Spiel?
Lass uns erst den Gossip machen.
Erst den Gossip.
Ja.
Dennis, du bist Experte. Spezialexperte Dennis Kobel von der Gossip-Front.
Gossip im Internet? Jetzt. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Phil Fish macht Fest 2 nicht mehr, weil ihn Marcus Beer, ein spackiger Volltrottel-Journalist, der genervt rumrantet in seinem Podcast, beleidigt hat als verschiedene Sachen, wo fucking Hipster noch das Netteste war. Daraufhin hat es Phil Fish gereicht. Er hat sich auf Twitter ausgelassen, hat auch aggressiv zurückgetweetet an Markus Bier und hat dann am Ende gesagt, so, ne, mir reicht's. Und seitdem gibt es total viele Artikel über, ob das gerechtfertigt war, wer jetzt schuld daran ist und so. Und ganz ehrlich, was ich daran so ein bisschen vermisse, ist Empathie auf beiden Seiten, weil einerseits kann ich verstehen, dass Leute Phil Fish doof finden, weil er in Indie Game The Movie, wo er vorkommt, ein bisschen arrogant rüberkommt. Und gleichzeitig aber glaube ich, dass das einfach nur ein Mensch ist mit dünner Haut und ein bisschen Problemen.
Ja, aber das, also tatsächlich, also ich finde es nicht gut, was der Typ da gemacht hat, der Markus Bär. Aber tatsächlich sozusagen bin ich unverständnisvoller gegenüber Phil Fish. Mhm. Weil ich meine, der Typ macht Indie-Spiele, der bewegt sich im Internet und teilt dort auch gut aus. Also es ist jetzt nicht so, dass er sozusagen irgendwie so der Superdiplomat ist, der immer allen alles recht macht. Und das ist das, also entweder ist da hinter der Kulisse noch viel, viel mehr passiert, als man denkt, oder es ist halt. Also ich verstehe es halt nicht.
Ja, also ich habe dann den, ich weiß nicht, ob man es Fehler nennen kann, aber ich habe mit Schrecken dann auf die Webseite von Phil Fish geschaut, auf Polytron, wo dann die Ankündigung war von wegen, nee, ich höre auf, kein Fest 2, ich bin fertig mit dem ganzen Scheiß. Und dann waren da drunter, ich lüge nicht, über 1000 Kommentare. Und der Tenor war so, suck on a dick, choke on it und yeah, Phil Fish hört auf, du talentloser Wichser und so. Und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen die Antipathie, die so von gewissen Kreisen entgegengeschwappt ist über die Zeit. Und ich glaube, dass Markus Bier dann irgendwie noch so ein bisschen draufgelegt hat, hat einfach nur noch ein bisschen dazu beigetragen und dass er keinen Bock mehr hatte. Also dass er komisch von irgendwelchen Fremden im Internet angepöbelt wird, ist halt eine Sache. Und wenn dann plötzlich in so einem Podcast von irgendwelchen Journalisten dasselbe auch noch kommt, dann kann ich irgendwie verstehen, dass der zumindest in so einer Kurzschlussreaktion sagt, ey, keinen Bock mehr auf den
Mist. Ja, aber ihr könnt doch sagen, irgendwie fick dich, ich habe 30.000 Spiele verkauft oder Fantastilliarden und alles super. Ich meine, wir können lange reden.
Ja, ich glaube, das Ding ist, wenn man irgendwie feststellt, dass das, was man macht, dich nicht glücklich macht und anscheinend macht ihn das nicht glücklich, dass man dann sagt so, ey, dann mache ich einfach was anderes.
Du meinst, Phil Fish ist in Wirklichkeit, macht er gar nicht gerne Spiele?
Ich glaube, der macht gerne Spiele. Ich glaube, er ist einfach nicht gerne umgeben von Videospielern. nee, es gab so einen ganz, ganz tollen Post dazu von einem Typen, der auch Spiele gemacht hat, der Deepak Fights Robots gemacht hat. Mir fällt der Name gerade nicht ein. So ein kleines Flash-Game. Und er wollte auch unbedingt dazugehören zu den coolen Indie-Entwicklern, hat es aber irgendwie nicht geschafft. Und dann hat er einfach darüber geschrieben, so, naja, vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich irgendwie kaum mehr was über Spiele schreibe auf Twitter, kaum mehr irgendwie mit anderen Designern spreche. Das ist, weil ich jetzt in so eine Kleinstadt irgendwo im mittleren Westen in Amerika gezogen bin und einen Bürojob habe, wo ich Apps entwickle für Banken und sowas. Ich habe eine Freundin, wir sind sehr glücklich, ich gehe an Wochenenden Golf spielen und ich lese Bücher und mir geht super gut und ich vermisse dieses ganze Videospiel-Ding überhaupt nicht und so. Und er meinte halt so von wegen, hey, man muss irgendwie nicht dieses Spiele-Ding machen, wenn es einen nicht glücklich macht. Und anscheinend hat er festgestellt, dass ihn das nicht so sehr erfüllt und glücklich macht wie ein ganz reguläres Leben mit einem geregelten Job.
Aber das hat doch nichts mit Phil Fish zu tun.
Naja, also vielleicht hat Phil Fish sich dann einfach gedacht, so darauf habe ich jetzt auch Bock.
Also zwei Sachen. Einmal möchte ich feststellen, dass Dennis eben zweimal feststellen gesagt hat, was ich total lustig fand. Und das Zweite ist, dass ich hatte letztens, es kam ja kürzlich die Special Edition raus von Indie Game The Movie. Und da hatte ich mir nochmal den Part angeguckt mit Phil Fish. Mhm. Das war ja auch gerade nun die Zeit, in der dieser kleine Skandal da umherging. Und da gab es eine Szene, die ich sehr interessant fand und die auch ziemlich gut so den Charakter, glaube ich, zeigt von ihm. Und zwar ging es da um die Preisverleihung von den Indie Game Awards. Und er saß dann da an seinem Tisch zusammen mit seinem Coder und er hat ihn überhaupt komplett ignoriert. Er saß zwar an einem Tisch, aber er saß da für sich allein und hippelte hin und her. Und dann wurde eben bekannt gegeben, dass er den Hauptpreis da gewonnen hat und stürmte dann sofort nach vorne, hat den Code auch komplett ignoriert, stürmte auf die Bühne und ja, hallo und danke und cool. Und ich hatte das Gefühl irgendwie, der war komplett alleine. So, und in dem Moment dachte ich so, erstmal, Gott, mit dem würde ich im Leben nicht arbeiten wollen, weil der, naja, es wirkt einfach extrem unsympathisch und sehr auf sich bezogen. Und ich glaube, das zeigt sich eben auch jetzt gerade so, mehr so, wie er sich jetzt auch verhält, auch auf Twitter und so weiter.
Also jemand, der sozusagen eh nichts von Menschen hält und dann entsetzt feststellt, dass da trotzdem noch andere sind.
Er ist halt sehr ich-bezogen. Ich meine, ist mir nicht ganz unbekannt, dieses Verhalten, aber.
Was?
Aber ich denke mal, er geht dann doch ein paar Schritte weiter.
Okay, aber jetzt noch kurz eine Frage zum Schluss. Dina, hast du eigentlich die ganze Geschichte auch mitverfolgt?
Am Rande.
Okay. Kennst du viel Fisch? Kennst du Fez?
Ja, ich spiele das Spiel zurzeit und habe auch natürlich dementsprechend von ihm gehört, aber bin bei Twitter nur sehr semi-aktiv und verfolge solche Gespräche, daher nur eingeschränkt. Bekomme das dann hauptsächlich durch euch mit. Und
Willst du Phase 2 spielen?
Ich würde es spielen.
Dennis und Fabi, die ihr jetzt ein bisschen näher verfolgt habt, was glaubt ihr, ist das eher so eine Art, ich stampfe jetzt mal mit dem Fuß auf und dann kommt in 2 Wochen der Rücktritt vom Rücktritt?
Ehrlich gesagt, das ist mir gar nicht so wichtig. Ich glaube, ich würde mich gar nicht so sehr über Phase 2 oder sowas freuen.
Ganz ehrlich. Nee.
Okay. Na gut.
Ich wünsche Phil Fish das Allerbeste im Leben.
Das ist ja fast so gut, wie er hat sich bestens bemüht. Kommen wir jetzt noch zu dem einen Spiel, über das wir heute sprechen wollen. Es handelt sich dabei um eine Neuauflage einer alten Serie. Das ist ja voll selten passiert, durch Kickstarter finanziert. Das ist ja voll selten passiert. Und dann irgendwie nicht ganz so geil geworden, wie ich gehofft hätte. Das ist ja voll selten passiert. Es handelt sich um Shadowrun Returns. Wer hat das hier gespielt? Nina?
Nein.
Fabu?
Ha, ich doch nicht.
Dennis?
Ich hab's tatsächlich gespielt. Ich hab's durchgespielt.
Du Freak!
Guckt in meiner Steam-Library nach. ja, es ist ganz, ganz, ganz interessant. Es ist eines der großen Kickstarter-Erfolge. Also wirklich, es ist so eines der ersten großen Spiele, die bei Kickstarter finanziert wurden und jetzt rausgekommen sind. Es sind irgendwie 1,8 Millionen Dollar zusammengekommen für Shadowrun Returns. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass man daran sieht, dass selbst 1,8 Millionen Dollar nicht genug sind, um so ein richtig großes Spiel zu machen.
Ja, vielleicht.
Ja, also wenn jemand Shadowrun nicht kennt, Shadowrun ist ursprünglich ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gewesen und es geht um eine Cyberpunk-Welt in der Zukunft, wo aber Magie und Fantasy-Wesen unterwegs sind, aus Gründen. Und das heißt, es gibt halt Hacker, die in Konzerne eindringen, dann sind es aber Orks und Trolle und es gibt Zwergengangs und sowas und ja, die Welt ist halt ganz.
Und es gibt eine magische Welt, es gibt auch Zauberer, genau. Und es gibt noch Decker, also Leute, die sozusagen in so einer virtuellen Matrix umher switchen und dort irgendwie auch ganz, ganz doll abgehen. Und dann gibt es noch Rigger, also die Leute, die Drohnen steuern und damit andere Leute totschießen oder belauschen.
Genau, und in Shadowrun spielt man eben einen Shadowrunner, so eine Art freiberuflichen Mörderagenten, der für andere Leute die Drecksarbeit macht und in Konzerne eindringt, Leute entführt.
Bist du wie der Hauptcharakter von Skyrim, oder?
Ja, genau. Ja.
Macht so alles ein bisschen.
Macht alles, ja.
Und das ist eine total geile Welt. Also die Welt ist wirklich sehr, sehr dicht, sehr umfangreich. Und tatsächlich, das Beste an dem Spiel sind die Texte.
Mhm.
Also alles in Texten, also jeder einzelne Dialog, alle Beschreibungen zwischen den Szenen und sowas ist Texte, die auch richtig gut geschrieben sind, also mit ganz viel Liebe zum Detail. Und der Rest ist eher so, ja, okay.
Ja, also es ist halt ein Rollenspiel, aber sehr
abgespeckt?
Sehr abgespeckt, genau.
Es ist ein Rundenstrategiespiel, sehr abgespeckt.
Es ist so ein bisschen wie XCOM ohne die taktische Finesse. Also es sieht ähnlich aus, dass jeder eine bestimmte Anzahl Aktionen jede Runde hat und dass es so kleine Schilder gibt neben so Stühlen und Barhockern und sowas, wo man sich verstecken kann und dann hat man Deckung und dann schießt man auf Leute. Aber eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Also zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und auf höheren Schwierigkeitsgraden werden einfach die Gegner so stark, dass man irgendwie Taktiken benutzen muss, um zu überleben. Aber es hängt nicht damit zusammen, dass die Gegner klüger agieren oder sowas. Ja, Und die ganzen Rollenspielsysteme sind auch relativ, relativ schwach. Und außerdem hat es, was erstaunlich ist, Rollenspiele sind ja eigentlich dafür bekannt, dass man viele Auswahlmöglichkeiten hat, dass man rumreist und Sidequests macht und so. Bei Shadowrun Returns so gar nicht. Es ist zumindest in der Hauptstory sehr, sehr linear. Es gibt keine oder kaum irgendwelche Nebenquests. Es gibt keine Welt, die man frei erkunden kann. Im Grunde genommen ist es ein sehr, sehr lineares Spiel, das eher an ein Adventure erinnert, als an ein Rollenspiel mit eben so Kampfszenen.
Der Eindruck wird noch verstärkt dadurch, dass das in Level unterteilt ist. Mhm. Also sozusagen jedes sind immer so mittelgroße Gebiete. Und du kannst währenddessen auch nicht abspeichern, was auch total nervig ist, weil es überhaupt keinen Sinn macht.
Ja.
Und tatsächlich von der Storyführung auch so ist, dass man das Gefühl hat, man klickt sich jetzt von Szene zu Szene.
Ja.
Das der einzige Vorteil ist halt, die Charaktere sind total liebevoll gemacht, also auch die Porträts davon sehr liebevoll gezeichnet. Die Welt ist isometrische Perspektive sehr einfach gehalten, die Grafik, also nicht besonders technisch aufwendig, aber halt sehr liebevoll und detailliert. Und die Geschichte ist halt irgendwie cool. Sie kommt mir super bekannt vor, ich musste mal nachgucken, also ich glaube, ich habe diese Geschichte oder die Geschichte, auf die es basiert, irgendwo mal als Buch gelesen. Aber es ist halt...
Du bist einer von diesen Leuten, die Shadowrun-Bücher gelesen haben. Oh mein Gott! Ich habe Barbaren-Fantasy gelesen, das ist okay.
Okay, wir sind quitt.
Ja.
Ja, kostet 20 Euro.
Ja. Was wir gar nicht erwähnt haben, ist, dass eines der großen Punkte auf der Haben-Seite bei Shadowrun der Editor war. Es gibt halt beim Spiel dazu, egal ob man die Deluxe-Variante kauft oder nicht, gibt es halt einen Level-Editor dazu, mit dem auch tatsächlich die gesamte Kampagne gemacht wurde. Und man kann auch die gesamte Kampagne einfach in den Editor laden und schauen, wie Harebrain Schemes das gemacht haben. Und es gibt Tutorials im Internet dazu und Leute fangen jetzt schon an, neue Level und neue Welten zu machen. Es gibt zum Beispiel jetzt ein Projekt, wo Leute alle Shadowrun-Abenteuer-Module für das Pen-Paper-Rollenspiel in Szenarien umwandeln möchten.
Boah.
Und es gibt schon, die teilen sich gerade in Teams auf und so und eins davon kann man schon spielen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es schon fertig ist. Ich glaube nicht, so zur Hälfte fertig.
Ja.
Und die ganzen Szenarien sind super cool, weil die haben dann wiederum diese offenen Welten, durch die man läuft und die verschiedenen Gebiete. Und das ist oft total scheiße. Und das ist oft, also man merkt, dass es nicht gut gemacht ist und dass die Leute keine Ahnung von Level-Design haben. Ich habe super viele Rechtschreibfehler gesehen und so und ich finde es super sympathisch. Ich finde es ganz toll.
Ja, aber daraus könnte sich möglicherweise noch was entwickeln, also wenn sie schnell genug sind. Neverwinter Nights war ja damals auch so ein Beispiel, wo ganz viel gutes Level-Design war.
Deswegen würde ich einfach mal sagen, dass wir einfach nochmal die User-Generated-Kampagnen und sowas uns nochmal anschauen und dann vielleicht noch eine nächste Folge oder sowas nochmal drüber sprechen, wie das so geworden ist, ob da noch mehr dazugekommen ist.
Oder nicht.
Oder nicht.
Ein Fun Fact, den man noch erwähnen könnte, ist vielleicht, dass unser Programmierer Stefan die Webseite, Shadowrun Webseite programmiert hat und die auch betreut nach wie vor. Und das könnte man noch mal erwähnen, was ich somit getan habe.
Also um das mal blumig zu erzählen, wir haben ja Stefan, also der Typ, der die Superlevel-Webseite am Laufen hält. Ja, ihr denkt gerade, die ist ja auch manchmal sehr langsam und was ist denn da los, aber das ist sozusagen, das ist nur deshalb möglich, weil zwei Leute unter Blut und Schweiß im Keller die ganze Zeit in der Maschine schrauben und einer davon ist Stefan.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie diese Szene aus Armageddon, wo dieser russische Astronaut mit schweren Dingen auf die Raumstation einprügelt, um sie am Laufen zu halten.
Ja, so ungefähr. Und der meinte das auch irgendwann so, das war doch so ganz nebenbei. So, ja, Shadowrun kenne ich, da mache ich die Webseite. Und dann hat man, das war zwar im Chat, man hat so gemerkt, wie die Leute so kurz, alles läuft so normal weiter. Dann gucken sie alle so um, so, Moment mal, was? Ja, sehr cool.
Das ist übrigens eine verrückte Geschichte. Er hat die Domain gekauft, wurde dann kontaktiert von den Shadowrun-Leuten. Die waren so, ey, wir würden gerne diese Domain haben. Und dann war Stefan anscheinend so, ey, ja, könnt ihr haben, aber ich könnte eigentlich auch für euch arbeiten.
Awesome. So awesome. So, liebe Kinder, das war's heute für mit Spielen. Na, jetzt wird's ernsthaft. Wir haben nämlich von Philippe Zenz einen Fragebogen bekommen, der stiert sich um Spielejournalismus. Wir wissen nicht so genau, wie er auf uns gekommen ist, aber er schreibt anscheinend eine größere universitäre Arbeit über Journalismus und Games und hat uns gebeten, ein paar Fragen zu beantworten und meinte, hey, mach das doch am besten per E-Mail. Und wir so, puh, sind wir faul, haben keinen Bock drauf. Und er so, ja, ich kann aber auch nicht rumkommen mit Aufnahmegeräten. Hey, pass auf, wir nehmen einfach einen Podcast auf und schicken dir den. Und dann kannst du ja da sozusagen das da raus, irgendwie rausziehen. Und das machen wir jetzt. Das wird wahrscheinlich also nochmal eine Stunde oder vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Das heißt, wenn ihr mal an der Metaebene Diskussion über Spielejournalismus von Leuten, die da nicht so richtig viel Ahnung von haben, interessiert seid, dann jetzt dranbleiben oder nicht. Und es wird jetzt so ein bisschen anders als die anderen Folgen, aber bestimmt auch spannend und unterhaltsam.
Ich setze jetzt meine Brille auf.
Wow. Ich hätte jetzt hier so gerne so ein Geräusch von so einem Tumbleweed gehabt. Okay. Es gibt, also dieser Fragebogen fängt an, und das finde ich besonders gut. Wir müssen es jetzt erstmal alle nochmal ausführlich vorstellen, damit Philippe dann auch, den Namen spricht bestimmt die ganze Zeit falsch aus, ist mir jetzt schon peinlich, aber egal.
Das ist ja auch dann auch eine Art Validierung.
Ja, ist auch eine Art Validierung. Sie fängt an mit Beispielfragen zur Validierung des Expertenwissens. Boah. Und da müssen wir natürlich mit Fabu anfangen. Also Fabu, stell dich erstmal vor, wer bist du eigentlich?
Oh Mann, was soll ich denn jetzt sagen?
Hallo, ich bin Fabo und ich wohne in Hamburg. Niemand hat mich jemals gesehen.
Hallo. Ich darf ja nicht erzählen, was ich beruflich mache, weil ich sonst Probleme bekomme. Moment. Also, ich bin 37 Jahre alt und habe vor 4 Jahren, glaube ich, Superlevel gestartet. Oder war schon vor 5 Jahren, wer weiß es so genau. Und zuvor habe ich ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe für EA geschrieben, ich habe für diverse PR-Agenturen gearbeitet, was ich heute auch noch mache, und bin aber Quereinsteiger in diese Branche. Ich habe vorher alles Mögliche gemacht, vom Pommesbudenbesitzer über Versicherungen verkaufen bis hin zu 10 Jahren in der Behindertenbetreuung in der geschlossenen. Und bin dann irgendwann quer eingestiegen ins Schreiben über Spiele, und da bin ich jetzt.
Also die Frage, haben Sie eine Journalistenschule besucht oder eine andere journalistische Ausbildung abgeschlossen, kannst du mit einem herzhaften Nein beantworten.
Naja, ich habe 10 Jahre mit Behinderten gearbeitet.
Gut, haben Sie einen Fortbildungskurs in Sachen Journalismus besucht, Herr Fabu?
Quatsch.
Gut, dann hätten wir das geklärt. Ein weiteres neues Gesicht in diesem Podcast ist Nina Kiel. Stell dich doch mal kurz vor.
Hallo, ich bin Nina, 26 Jahre alt, habe gerade mein Bachelorstudium abgeschlossen und keine nennenswerten Erfahrungen im Journalismus.
Warte, der Reihe nach, wir wollen es genießen. Haben Sie eine Journalistenschule besucht oder andere journalistische Ausbildung abgeschlossen?
Das kann ich nicht bestätigen.
Haben Sie einen Fortbildungskurs in Sachen Journalismus besucht?
Ebenso wenig.
Was war Ihr Werdegang in Sachen Journalismus?
Keiner.
Ja, aber du hast ja sozusagen, du bist ja zu Superlevel gekommen und hast als erstes gleich mal so einen Artikel rausgerotzt, der es auch wirklich in sich hatte. Du scheinst ja schon sozusagen, also zumindest ein Faible fürs Schreiben zu haben.
Ich schreibe sehr gerne, mag Sprache auch über alle Maßen, bin da vielleicht sogar ein bisschen spleenig, aber habe bisher nie viel verfasst, außer im privaten Rahmen. Also ich habe kaum Artikel geschrieben, außer eben auch manchmal für mich selbst, spaßeshalber, Filmrezensionen zum Beispiel. Aber ansonsten wirklich nicht viel und auch nicht viel veröffentlicht.
Also auch kein Blog oder sowas gab vorher?
Ich habe einen Blog, aber der besteht vor allem aus Bildmaterial, weil ich eben hauptsächlich Designerin bin.
Aha.
Ja.
Auch interessant. Was hast du denn im Bachelor studiert?
Kommunikationsdesign.
Kommunikationsdesign. Gut. Ja, haben wir schon, also 0 von 4 bis jetzt in Journalisten. Kommen wir zum nächsten.
Du hast mich zu meinem Werdegang überhaupt nicht gefragt.
Ja, du hast den doch schon vorweggenommen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass zwischen Pommesbudenbesitzer, sozialer Betreuung, Versicherungsvertretung und für den Teufel Blog zu schreiben, also Electronic Arts, dass da noch was, also ich meine, wenn du jetzt, also bitte. Warum hast du angefangen zu schreiben, Fabo? Stimmt eigentlich.
Weil ich dafür bezahlt wurde. nee, es fing, wann war denn das? Vor 5, 6 Jahren war das so, dass Electronic Arts hatte einen Blog, EA Play hieß das, und da fiel einer der Autoren raus. Und wie der Zufall es wollte, war meine damalige Freundin dort, hat da geschrieben und fragte dann, ob ich Interesse hätte, vielleicht einzuspringen. Und es hat mir irgendwie klang interessant, und dann wollten die von mir 2 Testartikel, haben sie dann bekommen. Habe ich jetzt Testikel oder Testartikel?
Testartikel.
Sie wollten von ihr 2 Testikel, haben sie auch.
Die hab ich denen dann gegeben, und waren sehr beeindruckt.
Sie waren beeindruckt von Fabus Testikel. Oh.
Naja, und das habe ich dann 1 Jahr lang gemacht. Und ich muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht ein ordentliches Spielesystem gehabt. Also weder einen ordentlichen PC noch eine Konsole oder einen Fernseher. Konnte trotzdem, glaube ich, recht gut über Spiele schreiben.
Hast du die Artikel, deine Testikel, die du da eingereicht hast, hattest du die extra für den Zweck geschrieben oder gab es die vorher schon?
Nee, habe ich extra geschrieben. Und ich glaube, die waren sogar ziemlich cool.
Das ist ja also wirklich... Abgründe tun sie auf. Dennis Kogel,
ja.
Die Hoffnung auf den Quotenjournalisten in dieser Runde.
Wird, glaube ich, enttäuscht.
Oh!
fang an.
Wir haben Sie eine Journalistenschule besucht oder eine andere journalistische Ausbildung abgeschlossen?
Nee.
Haben Sie denn einen Fortbildungskurs in Sachen Journalismus besucht?
Nee. Nee.
Also ich erinnere mich da an Situationen mit einer Peitsche in der Sprecherkabine, die könnte man durchaus als journalistische Fortbildung beschreiben.
Naja, also das Ding ist, ich hatte nie irgendeine offizielle journalistische Ausbildung, wo man zur Schule geht und dann kriegt man ein Zertifikat, wo dann draufsteht, Sie sind jetzt ein Journalist, herzlichen Glückwunsch. Willkommen in einer schrecklichen kalten Welt ohne Geld. Ich habe tatsächlich meistens alles über Quereinsteigen und von Leuten lernen gelernt, zum Beispiel von Markus Richter.
Was?
Tatsächlich, also mein Werdegang ist, dass ich irgendwann war ich, glaube ich, 18 oder so und bin in eine Kneipe gegangen und dann war ein Kumpel von mir da und war so, hey, magst du hier für so eine Musikseite schreiben? Die machen so Punk und Rock. Und ich so, klar. Und dann habe ich angefangen, Musikrezensionen zu schreiben. Fand das dann irgendwann cool. Und also ich war dann irgendwie auf dieser komischen Punkrock-Seite der Typ, der so Indie-Schmachtrock rezensiert hat. Also so, geiles In-Flames-Konzert. Ja, okay, In-Flames ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber ich war Hatebreed. Und ich so, geil, Interview mit Massimo Park. Yeah! Das war super. Und dann bin ich darüber zur DIBA gekommen, so ein Musikmagazin in Berlin, das über elektronische Musik schreibt. Das war dann auch ganz witzig, weil ich zu dem Zeitpunkt keine Ahnung hatte von elektronischer Musik und die so, wie, du bist kein DJ? Nee. Und dann habe ich da so ein bisschen Sachen geschrieben und da gelernt, wie so ein Magazin funktioniert und habe irgendwann angefangen, auch über Spiele zu schreiben. Das hat tatsächlich, glaube ich, angefangen mit der G. Muss ich zugeben. Da habe ich irgendwann mal die angeschrieben und dachte, ich könnte das voll rocken. Konnte ich nicht, war richtig scheiße. Und der damalige Chefredakteur Heiko Gogolin hat mir dann total viel geholfen, irgendwie Tipps gegeben, wie man besser schreibt, wie man einen Artikel aufbaut und so weiter und so fort, wofür ich total dankbar bin. Und so ging das irgendwie weiter. Dann habe ich langsam mehr Auftraggeber bekommen, habe mich irgendwann bei Superlevel beworben, in einem rigorosen Auswahlprozess. Und ja, seitdem schreibe ich Sachen und so und bin dann irgendwann beim Radio gelandet, bei Radio Fritz.
Anmerkung. Noch heute fehlen Dennis vom rigorosen Auswahlverfahren 2 Testikel.
Und jetzt weiß ich ja nicht, warum.
Die G hatte ich ganz vergessen, da war ich ja auch nochmal irgendwie.
Stimmt, ja.
Was hast du da gemacht?
Das war ganz lustig. Und zwar hatte ich, glaube ich, einen Tweet geschickt. Wenn ihr wollt, dass es im Netz mal funktioniert, dann könnt ihr mich mal einladen. Weil die eine sehr lieblose Internetpräsenz hatten. Und es war halt sehr rotzig so. Und dann hatte ich mich unterhalten mit dem Redakteur. Und ich weiß nicht, einen Monat später haben sie mich dann eingeladen ins Büro. Und es hat leider nicht so lange gehalten.
Ja, wurde auch leider nicht so viel cooler. Leider. Aber es lag ja auch nicht an dir.
Vielleicht. Nicht, dass wir wüssten. Ja, gut.
Aber ich meine, Markus, erzähl doch mal, was ist denn bei dir?
Nee, ich finde es ganz interessant, weil Dennis hat ja sozusagen auch keine klassische Ausbildung gemacht, aber hat zumindest als einer von uns hier so von der Pike auf gelernt wenigstens mitgebracht. Mhm. Also wie mit Chefredakteursbetreuung und sowas. Ja, jetzt muss mich das mal jemand anders fragen.
Oh ja, Markus, also haben Sie, Herr Richter, eine Journalistenschule besucht oder eine andere journalistische Ausbildung abgeschlossen?
Oh nein.
Haben Sie einen Fortbildungskurs in Sachen Journalismus besucht?
Ich habe tatsächlich mal, nachdem ich, glaube ich, 2 Jahre moderiert habe im Radio, ein Moderationstraining bekommen. Das war gut. Ich habe auch, glaube ich, schon 2-mal einen Kurs besucht für Recherchieren für Journalisten im Netz, wo man so Google erklärt kriegt. Mhm. Und 1-mal einen Artikel über Teasertexte für Online-Artikel schreiben.
Geil.
Ja, das war awesome.
Was war denn dein Werdegang? Also ich weiß, dass du irgendwann einen Artikel über das Ankommen im Westen geschrieben hast.
Wow.
Ja.
Wow, Dennis ist wirklich richtig gut informiert. Ich bin ein bisschen erschüttert. Das war tatsächlich der erste Artikel, den ich jemals schrieb. Da war ich... Oh... 13, glaube ich.
Krass.
Und da fiel die Mauer. Badum. Und ich war, mein Vater ist Pfarrer und wir waren dann in der, bei der Kirchengemeinde in Bremen zu Gast. Und da hat mich dann der dortige Pfarrer gefragt, ob ich nicht mal so ein Artikelchen schreiben möchte für die Kirchenzeitung. Als so Eindruck.
Ja.
Und dann habe ich so einen Artikel geschrieben und jetzt im Nachhinein ist der wirklich also erschreckend und süß. Weil er so ein total klischeehaftes Erstaunen, so diese bunte Lollipop-Welt, die man zum ersten Mal sieht und dann so der andere Teil aber so indoktriniertes Wissen, was man aus der DDR mitbringt, warum der Westen schlecht zu sein hat, daraus bestand dieser Artikel. Und das war halt schon sehr, sehr, also so im Nachhinein echt, wenn ich ihn in der Hand habe, ist es so seltsam berührend, aber schon auch irgendwie krass. Und dann ist lange nichts passiert. Und dann bin ich irgendwann nach Berlin gegangen und habe dort als ersten Job Computer Prospekte für einen Computerladen ausgetragen und habe dann irgendwann den Computer für einen Vater eines Freundes zusammengebaut. Der hat beim Fernsehen gearbeitet, bei der Deutschen Welle, und hat mir darüber mich an den ersten Job gekommen. Und dann ging es immer so weiter. Ich während des Studiums immer so Nebenjobs, so Assi-Jobs, irgendwie eine Nachrichtenassistenz oder sowas, habe Feature gekürzt, war dann irgendwann in der Online-Redaktion vom ZDF und habe zwischendurch ein Praktikum gemacht bei Akte, also diesem Sat.1-Ding. Das war echt gruselig. Da habe ich also die Geschichte, die ich mir gerne erzähle, in dem Moment, wo ich die Fotostrecke der Nippel-Hinguck-Test.
Wow.
Gucken Männer eher auf Brüste, wenn man die Nippel sehen kann. Als ich diese Fotostrecke machen musste, da wusste ich so, Privatfernsehen vielleicht eher nicht. Und dann nach dem Studium, ich bin also tatsächlich Diplom-Informatiker, nach dem Studium dachte ich so, jetzt mal was arbeiten, worauf du Bock hast, und bin zum Radio gegangen. So Fritz. Und da habe ich dann auch so gelernt, das ist so typisch so, der Chef sagt im Einstellungsding so, ja, naja, fürs Mikrofon sollst du sowieso nicht. 4 Wochen später rufen sie an, du, die Leute, die diese Games-Schiene machen, wir haben vergessen, jemand einzuteilen, kannst du vielleicht mal? Ja, klar. Und dann ergab sich das so und irgendwann bin ich dann Podcaster geworden.
Ja.
Das ist quasi der Pinnacle meiner Journalismus-Karriere.
Und irgendwann hast du mich auch noch zu Fritz geholt. Und
da genau, dann hieß es irgendwann, dann ist es klar, wenn man, das ist so ein bisschen wie bei The Island, wenn man halt eine Weile beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, dann muss man da weg. Und dann kann man sozusagen entweder sich abschlachten lassen oder vorher seinen Nachfolger noch anlernen. Ich habe mich für Letzteres entschieden.
Mhm.
Und seitdem ist Dennis bei Fritz.
Ich freue mich auf den Zeitpunkt, wo das bei mir der Fall sein wird. Nina, hast du noch was? Hast du schon was vor?
So, nachdem ihr also wisst, dass wir alle totale Journalisten sind, kommen wir jetzt zur ersten Frage von, oh mein Gott, ey, das schaffen wir heute nie.
Oh, ich habe übrigens mit Gedichten angefangen.
Mit Gedichten?
Ja, fällt mir gerade ein. Also meine ersten Internetveröffentlichungen sind Gedichte. Das waren sehr schöne lyrische Werke. Wollte ich noch mal in den Raum werfen. Vielleicht lese ich auch irgendwann mal eins vor.
So, eher so Herzschmerz-Romanto oder eher so ich hasse die Welt-Emo?
Nee, das war schon guter Kram. Also ich so ein bisschen Bukowski inspiriert vom Stil her.
Es hat sich nichts geändert seitdem. So, ja. Geht's los jetzt. Was sind die Aufgaben und Ziele vom Videospielejournalismus? Witzig. Also, ich fange mal an und ich glaube, die Frage ist bei uns, also es kommt mir so vor, als ob die Frage bei uns gar nicht richtig am Platze wäre, weil ich für meinen Teil den Teil bei Superlevel zumindest mache, weil mir das Spaß macht. Mhm. Nicht, weil ich glaube, dass es da irgendeine Aufgabe oder ein Ziel für mich gibt, sondern es ist eher so dieses yeah, ich mag das Medium und ich mag andere Leute unterhalten und deswegen.
Ja.
So.
Aber du machst ja auch nicht nur für Superlevel Sachen über Videospiele.
Das stimmt.
Ja.
Ja, aber auch da, also auch beim Radio ist es so, ich mache da halt, also das ist halt so diese Fügung so, ich mag Videospiele, ihr wollt, dass ich drüber rede und bezahlt mich dafür? Oh ja! tatsächlich, also, na okay, ja, aber stimmt, aber dann muss ich natürlich eine Aufgabe erfüllen in dem Moment, das stimmt schon. Also muss ich sagen, da geht es mir darum zu informieren.
Mhm.
Also zu informieren und einen authentischen Eindruck davon zu übermitteln, was ich von dem Spiel halte. Da geht's schon ein bisschen in die nächste Frage rein, zu sagen, ob eine Videospielrezension eine Kaufberatung ist und was das Wichtigste daran ist. Und da finde ich wirklich, es ist nicht, also es ist, Kaufberatung ist so, finde ich, ist so jein. Also einerseits ist es, dass man sagt, also ich würde es mir kaufen. Ja, es ist also immer nur eine Kaufberatung für sich selbst, nie für andere. Es ist nur sozusagen, sie können sich auf Dauer, wenn sie irgendwie 3 oder 4 Spieletests oder Rezensionen von dir gelesen haben, wissen sie dann, okay, der tickt so und so. Und wenn er das so und so findet bei dem 5. Spiel, dann weiß ich ungefähr, was das für mich bedeutet. Aber es ist erstmal nicht eine Kaufberatung per se. Es sei denn, es gibt so ein Spiel, was so grottenschlecht ist, dass man sagt so, nee, dann macht ihr euch irgendwie den Rechner kaputt. Das müsst ihr lieber nicht kaufen. Mhm. Also ist so, ja. Ziel ist, Aufgabe und Ziel ist, würde ich sagen, Information des interessierten Nutzers.
Ja. Ich habe ehrlich gesagt, ich dachte, ich hätte irgendwann einen Plan, was das soll, so in jugendlichem Überschwung und so Spiele, Kunst, bla. Inzwischen habe ich keine Ahnung mehr, was das soll eigentlich. Inzwischen, weil ich habe das Gefühl, also für mich ist der Aufgabe von, der Aufgabe ist für mich, dass Videospiele so eine Art Kulturtechnik sind. Das ist so eine Art Ausdrucksform, egal ob das von einem 100-köpfigen Team bei EA gemacht wird oder von Phil Fish, der sich beleidigt in seinem Schlafzimmer zusammenrollt. Und Spiele sind ein kleiner Teil davon und ein anderer Teil davon sind Menschen dahinter, die irgendwelche Geschichten zu erzählen haben, die interessant sind. Und ein anderer Teil ist vielleicht auch das ganze große Business-Gedöns davon, Aktien, Business-Entscheidungen, irgendwelche Geschäftsformen, die sich umstellen. Und es ist ein riesiges Feld, wo man im Grunde genommen Dinge rauspicken muss für, ich weiß nicht, verschiedene Leute, versuchen muss, Geschichten zu finden, die angemessen sind für das Zielpublikum irgendwo. Also wahrscheinlich würde es den Wechselhörer beim Radio nicht interessieren, wenn man erzählt, Activision Blizzard hat sich freigekauft von Vivendi oder sowas, weil dann alle sagen so, hä, und das betrifft mich wie und
ist
so.
Das überhaupt?
Hä? Aber es sind halt sehr, sehr verschiedene Aufgaben. Also ich glaube, es gibt nicht den Videospieljournalismus, sondern es gibt eben Videospiele, es gibt Spieleentwickler und es gibt Journalismus, der das irgendwie behandelt.
Aber das klingt so ein bisschen so, als ob du eigentlich ein Feld, was sozusagen komplett nur aus Videospielejournalismus bestünde, gar nicht für so sinnvoll achtest, sondern dass du eher denkst, Videospieljournalismus ist Teil von Vollprogramm und als solcher gilt es halt sozusagen einfach hier wie bei allen anderen Teilen des Vollprogramms auch die interessanten Geschichten abzubilden.
Genau.
Okay.
Genau.
Nina, du bist ja quasi ganz neu im Geschäft.
Mhm.
Was ist die Aufgabe, was ist das Ziel von Videospieljournalismus?
Ich denke auch, dass es sinnvoll ist zu filtern, weil es einfach so unglaublich viele Informationen gibt aus diesem Bereich. Und man selbst kann dann eben einige herauspicken und weitervermitteln und möglicherweise dann auch noch bewerten bzw. eigene Zusammenhänge einbringen und kommentieren.
Ja, aber das klingt wie eine externe Definition. Ist das, warum du Artikel für Superlevel schreibst?
Nein, ich schreibe, weil ich Videospiele und Computerspiele liebe.
Ja.
Und mich über die Chance freue, mich damit weiterführend zu befassen und die Freude weiterzugeben. Das gehört auch noch dazu, auf jeden Fall.
Also ist es quasi eine Externalisierung eines inneren Monologs?
Vielleicht gewissermaßen.
Okay. Also du hast, wenn du den Artikel schreibst, kein Ziel per se, sondern du nimmst das auf, was du darüber denkst, verarbeitest es weiter und schreibst es dann auf. Und dann dürfen es andere lesen.
Ja, so könnte man das vielleicht sagen.
Okay, würde sich das ändern? Also könntest du sagen, unter einer Zielsetzung arbeiten? Also im Sinne von, hier, schreibe 500 Zeichen Text über den Landwirtschaftssimulator.
Klar, das ginge schon. Also ich setze mir auch ein Ziel. Ich schreibe natürlich anders, wenn ich weiß, dass es Leute lesen, als wenn ich es für mich selbst schreiben würde.
Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, dass ich dann weitervermitteln möchte, was ein Spiel meiner Meinung nach auszeichnet und wie ich das sehe, was es vermittelt.
Ist das halt, was ist das auch das Wichtigste an einer Videospielrezension?
Bitte?
Ist das auch das Wichtigste an einer Videospielrezension? Also dass dein Eindruck weitervermittelt wird von dem Spiel?
Einerseits, andererseits aber denke ich auch, wirklich Zusammenhänge herzustellen und vielleicht ein Spiel in einem Kontext zu betrachten, einem kulturellen Zusammenhang. Und ja.
Keine Kaufberatung.
Keine unmittelbare Kaufberatung, wobei ich glaube, dass Kaufberatungen auch nicht zwingend schlecht sein müssen, wenn sie zumindest authentisch sind, wenn man also wirklich überzeugt ist von etwas und das auch weiter vermitteln möchte.
Okay, Dennis, wie ist es bei dir eigentlich, Videospiel als Kaufberatung so, Videospielrezension?
Ja, das ist ja eigentlich Das ist auch so eine Sache, wo ich gedacht hätte, da würde ich überhaupt nie hinterstehen. Mhm. Tatsächlich, inzwischen denke ich mir so, naja, irgendwie hat das schon seinen Platz, weil es Leute gibt, die sich überlegen, naja, soll ich mir dieses Spiel kaufen? Ja, nein, vielleicht. Letztendlich, was man vielleicht nicht vergessen sollte, ist, während Spielejournalisten oft Dinge umsonst kriegen, Spiele, Konsolen und so weiter und so fort, natürlich dann auch mit der implizierten Aufgabe, so, ja, das ist jetzt deine Arbeit, mach was dazu, setz dich hin, spiel 15 Stunden den Landwirtschaftssimulator und so. Aber man gibt oft dafür kein Geld aus, sondern kriegt dafür Geld. Insofern ist es ja dann schwer vielleicht sich in Erinnerung zu rufen. Naja, es gibt ja genug Leute, die sich denken, so, naja, 50 Euro, das ist jetzt eigentlich, also jetzt auch irgendwie 5 nette kleine Restaurantbesuche oder sowas oder mal ein echt geiler Abend mit Freunden und so. Sollte ich das jetzt wirklich in Assassin's Creed 3? Nee. Nee. und dann insofern finde ich, kann man schon sagen, so, ja, nee, dieses Spiel und so, ja, lohnt sich nicht unbedingt für dieses Geld. Aber ich finde, dazu muss es keine, müssen Texte nicht 10.000 Seiten lang sein, müssen nicht genau aufdröseln, was passiert, sondern wenn das Ziel ist Kaufberatung, dann solltest du einfach sagen, so, das ist gut, das ist nicht gut, insgesamt, nee, eher so.
Okay, also sagen 2-3 Schlaglichter, ja, und dann einfach Daumen hoch oder runter.
Genau.
Fabo, du machst ja, du bist ja quasi Organisator des Blogs Superlevel. Ich wage ja fast schon zu bezweifeln, dass es ein klares Konzept gibt. Vielleicht kommt jetzt eine Überraschung. Hast du damit Aufgabe und Ziel? Oder vielleicht andersrum erstmal gefragt, ist Superlevel Spielejournalismus?
Geworden. Also ich muss mal vielleicht ein bisschen weiter vorher anfangen. Also Superlevel entstand ja, also die Intention war, es besser zu machen, als der Ist-Stand irgendwie war. Einfach weil ich unzufrieden war mit dem, wie zum Großteil in Deutschland über Spiele geschrieben wurde. Und so fing es an. Ich wollte es besser machen. Aber es fing ja doch dann eher als Linksschleuder an. Und dann hat sich aber durch das Dazustoßen von Dennis und Dominik und jetzt eben auch Nina und Sebastian und anderen, hat sich das in meinen Augen doch schon so ein bisschen zum Spielejournalismus hin entwickelt. Und eine Sache, die Nina gesagt hat, die sehe ich auch so. Und zwar, für mich ist es ganz klar ein Filterinstrument, dass man einfach die Inhalte, die man selbst als erwähnenswert erachtet, dass man die einfach kreativ und interessant aufbereitet für die Leser. Und genau.
Ist das denn Kaufberatung, was wir da machen?
Auch, ja. Aber da wir jetzt nicht so wie jetzt GameStar und so weiter so auf so eine super Exklusivität gehen müssen, sprich jetzt das Spiel kommt jetzt raus und wir müssen schon gestern darüber berichtet haben, ist es bei uns, glaube ich, oftmals der Fall, dass viele der Leser das schon kennen oder auch schon gekauft haben. Und dass dadurch einfach auch eher der Dialog stattfindet über das Spiel und gar nicht mal jetzt, ob man sich das kaufen sollte oder nicht.
Okay. Was ist das Wichtigste dann in den Artikeln bei uns? In einem Artikel über ein Spiel, einer Besprechung?
Mit möglichst wenig, möglichst viel sagen. Ich selber meide Artikel, die ellenlang sind. Ich lese einfach unglaublich ungern. Und ja, ich muss dazu sagen, ich bin lese- und schreibfaul. Ich versuche das zu verknüpfen, dass ich eben mit möglichst wenig Text etwas ausdrücken kann, um meine Meinung zu irgendetwas eben zu verdeutlichen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach relativ zügig zum Punkt kommt und ja einfach eine Empfehlung oder eben das Gegenteil ausspricht.
So, und dann, wenn du jetzt gerade sagst, zügig zum Punkt kommen, jetzt gibt es ja bei Superlevel keine Gesamtbewertung, also keine irgendwie 8 von 10, kein Daumen hoch oder Daumen runter, warum nicht?
Weil das dem Spiel nicht gerecht wird in der Regel, weil das ist halt nicht nur schwarz oder weiß, sondern es gibt verschiedene Nuancen, die man nur innerhalb eines Textes aufschlüsseln kann. Und ich fände es ungerecht, tatsächlich ein Spiel zu bewerten mit einer Note, weil das zu statisch ist. Das trifft es einfach nicht, zumal es sehr subjektiv ist. Und dass sich das nicht wie ein Aufsatz oder ein Diktat bewerten lässt oder benoten lässt. Das klappt einfach nicht.
Was ist denn die kürzestmögliche Rezension oder Bewertungsmöglichkeit, die ein Videospiel hat?
Ein Plus.
Aber das wäre auch eine Gesamtwertung.
Das kann aber... ja, es ist eine Empfehlung, aber es ist ja keine Note in dem Sinne, ne?
Hm. Okay, also sagen eine Gesamtwertung im Sinne von der Autor mit Namen so und so empfiehlt das, wäre schon sagen okay.
Ja, also es setzt natürlich voraus, dass der Leser ein gewisses Vertrauen hat dem Autoren gegenüber. Hm. Weil, also ich sage mir jetzt, wenn ich etwas über etwas schreibe, dann könnt ihr mir schon glauben, dass es cool oder scheiße ist. Und ja, und wenn ich sage, da ist ein Plus, nur ein Plus, dann gehe ich davon aus, irgendwie, dass viele Leute davon ausgehen, okay, dem kann ich glauben, das ist ganz cool.
Apropos Gesamtwertung, ist ja total gelogen, dass es bei Superwertung, bei Superlevel. Alter, ich hab heute. Es gibt ja voll Gesamtwertung bei Superwertungslevel. Und zwar steht unter gewissen Artikeln drunter so 3 von 5 Pilzpenisse oder sowas. Damit hast du ja angefangen, Fabo. Wie hast du eigentlich damit angefangen?
Ich habe damit angefangen, dass ich immer schreibe 4 von 5, egal was es ist.
Und Dennis hat es wieder mal nicht gemerkt.
Was? Das ist gar kein wissenschaftliches Testsystem, Fabo?
Nee, es sind wirklich immer 4 von 5.
Also. Ich glaube, manchmal, wenn es nicht so gut war, war es auch mal 3 von 5, glaube ich.
Ja, genau.
Ja.
Toll. Aber Dennis, du musst ja bei Fritz, musst du ja die Daumen hoch, Daumen mitte, Daumen runter vergeben.
Ja.
Ein System, das ein gewisser Markus Richter eingeführt hat.
Ich habe mich so daran gebissen, als ich eingestiegen bin. Ich war irgendwie zu dem Zeitpunkt noch fest der Überzeugung, so dass nein, das zwängt es in so einen Kuppen. Nein, ich kann doch nicht. Es ist ja. Aber tatsächlich beantwortet es die Frage so, ja, findest du das Spiel jetzt irgendwie interessant oder so oder gut oder nicht?
Ja.
Und eigentlich, wenn man sich diese Frage stellt und sie für sich selber beantwortet, so ist das, was ich jetzt, also dieses Dings, mit dem ich jetzt Zeit verbracht habe, war das jetzt interessant für mich? Mhm. Würde ich sagen, das ist eine interessante Art, deine Zeit zu verbringen. Also es muss jetzt nicht mal Spaß sein, es kann ja auch irgendwie dich traurig machen oder dich beschäftigen, dich zum Denken anregen oder sowas. Aber war das jetzt wert? Und dann sagt man so, ja, nee. Und das finde ich ehrlich und irgendwie voll okay. Und zum Beispiel mit Gesamtwertung oder sowas habe ich total Probleme mit diesen Zahlen, weil es so eine objektive Wissenschaftlichkeit vortäuscht, die einfach nicht existiert. Hm. Und dann stoße ich auch zum Beispiel bei sowas wie Shadowrun auch total an meine Grenzen, wo ich mir dann denke, so ja, was für eine Zahl würde ich denn jetzt unter Shadowrun stellen? Weil es gibt Dinge, die es total scheiße macht. Und gleichzeitig hatte ich total Spaß daran und war so, oh Mann, das macht total Spaß, diese Welt, boah, krass, Neonlichter und so. Und wenn ich am Ende gefragt werden würde, so würde ich es jemandem empfehlen, dann sage ich, ja klar, das war total toll, es war nicht perfekt und so, aber ich hatte total Spaß daran. Und das merkt man zum Beispiel bei Texten in der GameStar. Ich habe den Test zu Shadowrun Returns gelesen. Das war dann irgendwie so 63%. Alle so, das ist ja ganz schön niedrig. Und der Autor hat dann geschrieben, so, ja, halt, na, das macht es gut, das macht es nicht so gut. Ist das jetzt ein Verriss? Ich weiß es nicht. Ist es, ja, nee, also kann man schon, also 20 € kostet es, kann man schon mal machen. Ich dachte so, das ist echt so wischiwaschi, so, ey. So, naja, es macht ein paar Sachen gut, es macht ein paar Sachen schlecht, 5 von 10. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Was sagt dir das denn aus? Also, würdest du das denn jetzt, ist das jetzt interessant oder nicht? Würdest du das empfehlen? Ja, nein? Sag's doch einfach. Und insofern finde ich das, in dem Sinne finde ich das sinnvoll.
Hm.
Wenn man denn eine Wertung will und so. Ja. Ich kann auch ohne leben.
Okay. Nina, wie ist bei dir?
Also ich habe vor allem mit Zahlen meine Schwierigkeiten, weil sie diese Vergleichbarkeit signalisieren von zum Teil vollkommen unterschiedlichen Spielen. Spiele sind so vielfältig und diese Zahlen geben vor, dass es einen Maßstab gäbe, den Spiele immer erfüllen können müssen und an der immer anzulegen wäre. Und wenn es hinreichend vage ist, wie bei diesen Daumen oder beim Plus oder Minus, finde ich das noch in Ordnung, weil ja vor allem eine persönliche Tendenz dargestellt wird oder überhaupt eine Tendenz. Und ansonsten ist der Anspruch aber zu groß, eine Eindeutigkeit abzubilden, die so eigentlich nicht gegeben sein kann.
Okay, also du würdest eher für den kompletten Verzicht plädieren.
Eher im Vergleich dazu eine endgültige, detaillierte Gesamtbewertung abzugeben in einer Prozentzahl.
Hm. Ich finde es witzig mit den Daumen bei Fritz, weil ich habe die ganz anders benutzt. Aber da kommen wir gleich zum nächsten Thema, Subjektivität. Und zwar waren die Daumen für mich auch so, also das Ding ist, diese Webseite hatte vorher so ein ganz krudes System mit, wie war denn das? Da, es gab irgendwie so drei Wertungsebenen, die konntest du aber auch frei einteilen.
Okay.
Also es konnte irgendwie Grafik, Technik und Multiplayer sein oder okay. Musik, Soundeffekte und Mausgefühl oder so, also okay. Konnten, aber Hauptsache drei.
Ja.
Und die wurden, glaube ich, von 8 bis 10 gewertet. Und okay. Dann wurde daraus dann so eine Durchschnittszahl ausgerechnet. Aha. Und danach gab es was mit 5, also mit 0 bis 5 Sternen. Und dann gab es nochmal sozusagen, wurde das CMS nochmal komplett umgebaut. Und dachte ich so, also man braucht anscheinend irgendwas Eindeutiges, damit du auf der Seite sofort sehen kannst, ja, nee oder vielleicht. Dann dachte ich so, das mit dem Daumen. Und ich habe den Daumen eigentlich so gedacht, dass man da so Daumen hoch ist, das ist ein Computerspiel, das ist halt geil, wenn du Computerspiele magst. Daumen Mitte ist so, wenn du das Genre magst, dann kann das was für dich sein, aber muss jetzt nicht jeder unbedingt haben. Und Daumen runter ist so, das ist einfach so scheiße, da hat niemand Spaß dran. So, das sind so die,
ja.
So die drei Sachen. Und ja, und finde das aber auch tatsächlich die einzige Wertung überhaupt, die man machen könnte. Was ich noch interessant finde, ist auch...
Das ist eine Ansage.
Ja, alles andere ist Quatsch tatsächlich. Also das Einzige, was ich noch finde, ist, ist eine interessante Idee, ist dieses mit dem Plus, aber ohne Minus.
Mhm.
Also sagen, man setzt einen Markierer, wenn man das Spiel empfehlen würde. Ansonsten lässt man ihn einfach weg.
Ja.
Mhm. Ich weiß nicht, sozusagen, also man müsste da natürlich irgendwie Ausnahmen von der Regel finden, also sowas wie SimCity jetzt, den letzten Teil, von dem hätte man abraten müssen.
Mhm.
So, aber so generell würde das, glaube ich, reichen. Ich glaube, gerade bei sozusagen, wenn du mehrere Leute hast, gibt es ein recht interessantes Bild. Aber ich finde generell Gesamtbewertung für einen Arsch.
Da gab es übrigens eine sehr interessante Diskussion im Three Moves Ahead Podcast, so ein Strategie-Podcast, gibt eine Folge, wo sie über Company of Heroes 2 reden. Da hat einer, Tom Chick, hat eine Rezension geschrieben, wo er dem Spiel 1 von 10 Punkten gegeben hat auf seiner Seite und gesagt hat, Company of Heroes 2 ist Mist, weil es mir keinen Grund gibt, das zu spielen statt Company of Heroes 1. Es fügt nichts Neues dem Spiel hinzu und darum ist es keine gute Fortsetzung. Während die meisten Journalisten geschrieben haben, so, naja, ist halt nicht schlecht, so 7, 10, 8 von 10. Und dann war er halt ganz empört darüber, so von wegen, naja, ihr zeichnet gerade Mittelmäßigkeit und Stagnation aus mit, das ist ganz okay, weil es eben diese Punkte erfüllt von, es hat Grafik, es Dinge bewegen sich auf dem Bildschirm und es stürzt nicht ab. 8 von 10 Punkten und so. Und ich weiß nicht, ich glaube, diese Zahlen wirken inzwischen, wenn man nicht irgendwie nicht so GameStar-mäßig versucht, da oder Gamers Global oder so, eine Wissenschaftlichkeit herzustellen, so sagen, so deswegen sind diese Punkte so verteilt, dass sie inzwischen einfach nur so als eine Erklärung der Gefühle des Autors dienen, aber dann halt auch total subjektiv und irgendwo so, also ich fühle mich jetzt gerade eher so 6 von 10. Und also das kann ja für verschiedene Leute...
Wo war das bei der PC Games? Gibt doch mal die Gesichter der Redakteure. Ja. Das funktioniert aber auf Dauer auch nicht. Ich glaube, Gesamtwertung muss man weglassen. Aber jetzt sind wir schon bei dem Punkt, wo es um die Subjektivität geht. Und das ist ja auch die nächste Frage, Nina. Die Subjektivität des Autors, muss die bestimmt sein? Kann die da sein oder muss die einfach rausgelassen werden?
Sie kann. Also wichtig ist, glaube ich, nur, dass man weiß, woran man ist als Leser oder Leserin, dass man sich darauf einstellen kann, dass Subjektivität im Spiel ist oder nicht im Spiel ist. Ich denke aber, dass Subjektivität nicht schlecht sein muss, nein.
Aber kann man Spieletests tatsächlich ohne Subjektivität schreiben?
Schwerlich. Ich glaube, das ist fast unmöglich, wenn man wirklich mit Leidenschaft dabei ist.
Ja, die Frage ist sozusagen, ob man wirklich dann den Inhalt auch bewerten kann, oder?
Ja.
Also, weil es sozusagen, wenn man es als kulturelles Medium begreift, I don't know. Fabu, der Meister der Subjektivität.
Also ich finde Subjektivität total wichtig. Ich finde es aber wichtig in Kombination damit, dass man erkennt, dass es subjektiv ist. Also jetzt zu schreiben, das Spiel ist doof, fände ich halt eher falsch. Und wenn ich aber sage, ich finde das Spiel doof, weil... ist für den Leser einfach ersichtlich, dass es sich doch mehr um meine Meinung handelt. Und ich finde dass es bei Texten einfach auch um eine gewisse Persönlichkeit geht, die in den Texten auch wiedergespiegelt werden soll. Und Persönlichkeit ist nun mal auch einfach Subjektivität, das gehört dazu. Und wir sind jetzt kein Medium, das irgendwie Grafiken und Frame-Raten auseinandernimmt, sondern eher die emotionalen Aspekte und den Spaß oder Hass, der sich einfach beim Spiel ergibt. Und diese Emotionen, die entstehen durch subjektives Empfinden. Deswegen lässt sich das gar nicht daraus filtern.
Ich sehe das ähnlich, weil ich glaube, ohne Subjektivität ist das gar nicht möglich. Ich kann mir gar keinen Text über Spiele, einen objektiven Text über Spiele vorstellen, außer eben den Feature-Text auf der Rückseite von einer Box, so von wegen, dieses Spiel hat 10 Waffen. In 15 Levels habt ihr die Chance, 7 Gegnerarten zu erschießen und so. Das ist dann so ein objektiver Test. So, es hat 2 Gegner mehr als das Konkurrenzprodukt. Ist das gut? Frag mich nicht.
Aber die sind doch meistens so pathostriefend formuliert, dass es nicht als objektiv gesehen werden kann.
Ja, genau. Aber ich glaube, das ist auch total wichtig, weil wenn ich einen Text lese, dann möchte ich ja auch wissen, dass der von einer Person geschrieben wurde, nicht von so einem Review-Roboter oder sowas. Und dann finde ich es schön, wenn ich sehen kann, so, naja, ich weiß, dass dieser Autor, diese Autorin irgendwie diese Meinung vertritt oder solche Spiele mag, über diese Dinge nachdenkt, jemand anders denkt über was anderes nach. Und das ist mir wichtig, dann zu wissen, dass das irgendwie Menschen sind und nicht einfach so austauschbare Leute, die Slots füllen von Sachen, die reviewed werden müssen und so.
Ja, es ist ein recht wichtiger Punkt, weil ich finde es eigentlich sehr schön, wenn ich in den Texten nicht nur was über das Spiel, sondern auch über den Schreiber oder die Schreiberin erfahre. Mhm. Und das lässt sich unglaublich gut kombinieren, finde ich, gerade in dem Bereich Spiele, weil das sich einfach anbietet, sich selbst da einzuspielen quasi.
Ja, also ich kann quasi nur kurz wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, dass ich glaube, es geht ohne gar nicht. Und tatsächlich halte ich es für, also ich kann einen Artikel erst dann wirklich gewinnbringend lesen, wenn ich von dem Menschen schon was anderes kenne. Es muss nicht mal Spielartikel sein. Ich glaube generell Medienrezensionen, also Musik, Bücher, Filme, da brauche ich immer eine Kritikergestalt, brauche ich immer den Menschen sagen. Und das kann natürlich funktionieren, dass man in einem Artikel das schon irgendwie mit reinbringt und so zum Ausdruck bringt, dass es da schon mitschwingt. Aber ich glaube, es funktioniert tatsächlich erst, wenn man diese Personality irgendwie kennt.
Mhm. Nach 3 oder 4 Artikel. Ich denke auch, dass wenn es darum geht, einfach mit etwas zu interagieren, also Menschen agieren eben verschieden. Wenn ich jetzt eine Waschmaschine teste, dann ist das natürlich eine Sache, da muss ich komplett sachlich rangehen. Da geht es mir darum, wie lange ist das haltbar, wie laut ist die und so weiter, weil ich mit der einfach nicht so persönlich interagiere. Also ich glaube, Markus macht das manchmal, aber das ist dann eher eine Ausnahme.
Oh, Waschmaschinen. Besuchen Sie auch mein anderes Blog, waschmaschinensex.com.
Ich muss ganz kurz nochmal stören. Ich wollte eine Sache ganz kurz nochmal, jetzt bevor ich es vergesse, nochmal zu der Benotung. Und zwar hatte ich vor einiger Zeit mal die Idee zu einem WordPress-Plugin, das unter jedem Artikel eine Note platziert. Und zwar also von 1 bis 10. Das Ding ist nur, dass bei jedem Seitenaufruf die Zahl per Zufall generiert wird. Und das fand ich als Experiment ganz interessant, weil natürlich die Zahlen polarisieren. Wenn man jetzt irgendwie ein Spiel hat und man bewertet es mit einer 1 oder einer 2 oder einer 3 oder einer 9 oder einer 10, es ist sehr wahrscheinlich, dass dann in den Kommentaren dazu eben auch Leute sich melden, die das entweder genau andersrum sehen oder eben zustimmen. Und das wäre halt ein lustiges Experiment gewesen, wenn jemand einen Artikel aufruft, jetzt zu Shadowrun zum Beispiel, und der ruft auf und da ist halt eine 1 von 10. Und da wird er wahrscheinlich gar nicht mal den Text lesen, sondern einfach nur durchdrehen in den Kommentaren.
Ich überlege gerade, ob es dann sinnvoller wäre, dass sozusagen zeitgleich immer sozusagen nur die Kommentare eingeblendet werden, die unter dieser Zahl generiert wurden, oder ob es noch lustiger ist, wenn man die sozusagen, wenn man es irgendwie schafft, dass die Kommentatoren nicht die Zahl erwähnen in ihrem Kommentar.
Ja, genau.
Wieso diese Wertung? Das kann doch gar nicht sein. Was? Ist doch voll gerechtfertigt. Oh mein Gott. Was uns auch direkt zur nächsten Frage bringt, ist Spielejournalismus lockerer oder unseriöser als andere? Man muss jetzt dazu sagen, Philippe, der diesen Fragebogen geschrieben hat, ich glaube, der ist sozusagen, ich sage jetzt mal echten, also das richtet sich vor allen Dingen an echte Game-Journalisten, also die halt sozusagen wirklich in einer großen Redaktion und sowas arbeiten. Und das ist bei uns nicht der Fall, da bin ich auch froh drüber. Von daher ist es mit einem Körnchen Salz zu nehmen, um einmal einen völlig falsch übersetzten Anglizismus zu benutzen. Fabu, an dich die Frage, ist das, also würdest du andere Sachen weniger locker machen als Superlevel?
Man muss das ein bisschen unterscheiden. Also wir haben die Möglichkeit, es locker zu machen, weil keine Existenzen davon abhängen. Wir können uns alles erlauben. So, wir können indizierte Spiele bringen, wir können halt einen Wortschatz nutzen, den sich Magazine nicht erlauben dürfen. Wir können generell und wir können die Besucher verarschen, wir können machen, was wir wollen, weil das Einzige, was passieren kann, ist, dass wir gemieden werden oder noch mehr besucht. Das ist so ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Also wir haben nicht diese ganzen Zwänge, die natürlich Magazine sich unterordnen müssen, weil sie einfach Menschen ernähren.
Aber was sind das für Zwänge? Also ich meine, das ist ja, wenn man sich zum Beispiel die YouTuber anguckt, wo ja auch sagen, die großen Magazine mittlerweile mitmischen, das ist ja auch lockerer als andere Medien, oder nicht?
Naja, unterm Strich musst du Geld verdienen. Und du verdienst Geld, indem du die Zielgruppe glücklich machst. Mhm. Und wenn die Zielgruppe glücklich ist, wenn sie Noten bekommt in ihren Tests, dann musst du das machen.
Also du meinst sozusagen, was möglicherweise als Lockerheit nach außen wahrgenommen wird, ist dann auch nur ein strenges Regiment, um die Leser zu ködern oder Gucker oder was auch immer.
Ich glaube, dass tatsächlich bei den größeren Publikationen, ich glaube da nicht an die Lockerheit und ich empfinde sie auch ehrlich gesagt nicht.
Okay. Ja, ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel von Marketing und Marketingbudgets und Werbung und sowas abhängig. Ich habe mal vor einer Weile irgendwie ein sehr aufschlussreiches Gespräch darüber mit Anjan Anhut geführt, der dann meinte, dass das Werbetreibende zum Beispiel bei so Seiten wie Kotaku auch sehr, sehr streng darauf reagieren, wenn plötzlich die Seite nicht mehr die Zielgruppe anspricht, die von der Werbung, die auf der Seite geschaltet ist, angesprochen werden sollte. Also wenn jetzt die Werbetreibenden denken, Kotaku wird gelesen von 16- bis 24-jährigen Männern in den USA oder so. Und dann macht Kotaku plötzlich Artikel über Transgender-Frauen, die Spiele machen oder so. Und dann sind Werbetreibende so, Moment mal, wollt ihr hier etwa Frauen oder Gott behüte Menschen, die nicht hetero sind, auf eurer Seite locken? Die sind gar nicht Ziel unserer Werbung. Und dann schneidet das wiederum irgendwie ins Konzept, weil man dann also tatsächlich darum fürchten muss, wenn man sein Konzept umstellt, wenn man nicht das macht, was man schon vorher gemacht hat, diese Linie fährt, dass man dann irgendwie, dass Leute abspringen und sowas. Und das finde ich eigentlich total schade, weil ich finde, wenn man irgendwie ein bisschen lockerer rangeht, wenn man diese ganze Materie, also egal ob das jetzt Spiele sind oder Filme oder Bücher oder sowas, wenn man da einfach ein bisschen lockerer dran geht mit offensichtlichem Spaß und auch irgendwie so ein bisschen Punkrock und draufgeschissen, was irgendwie andere Leute von denken und es gibt keinen Pflichttest und sowas, es gibt kein Ding, das man unbedingt bringen muss, sondern man macht halt das, worauf man Bock hat, dann finde ich, ich weiß nicht, liest sich das sehr viel angenehmer oder guckt sich das sehr viel angenehmer.
Weil aber ich halte mal fest und sagen, also die eigentliche Frage zielt ja dahin, ob das Medium-Spiel dazu führt, dass der Journalismus lockerer ist. Und die Antwort ist jetzt eigentlich, nein, das nicht, sondern die Lockerheit des Journalismus hängt beim Spieljournalismus, genau wie bei allen anderen, auch davon ab, wie die wirtschaftlichen Zwänge sind. Okay.
Ich finde, was leider auch vergessen wird, ist, dass wenn man über Spiele schreibt, bietet es sich wirklich an, auch verspielt zu sein. Und das finde ich sehr schade, dass das sehr selten vorkommt. Also verspielt im Sinne von, das einfach auf einer kreativen Ebene anzugehen, auf einer Ebene, bei der der Leser merkt, man hat persönlich Spaß am Schreiben auch und an dem, was man tut, nicht nur am Spiel. Und das finde ich sehr schade, dass dieses Gestellste und diese Sachlichkeit eigentlich sich beißt mit dem Medium Spiel, weil es geht darum zu spielen.
Ist das eigentlich die Idee des New Games Journalism?
Nicht unbedingt.
Also was genau ist das eigentlich? Weil ich habe mich sozusagen noch nie genau damit beschäftigt.
Nicht?
Ich höre das immer nur so als Schlagwort und mir ist es aber, also mir ist tatsächlich sozusagen, ist es relativ egal, was es so an theoretischem Überbau gibt, aus zwei Gründen, weil ich beim Radio einen sehr klassischen und eng gefassten, fokussierten Auftrag habe, den ich erfüllen kann, nämlich entweder mache ich eine ganz klassische Rezension, also mit Inhaltsangabe und Vor- und Nachteilen so schlaglichtartig, oder ich mache so ein kleines Hörspiel. Und hier bei Superlevel oder so, da mache ich halt, was ich Bock habe. So, dann, aber ich brauche, also sagen, ich habe New Game Journalism, das ist halt irgendwie sowas Subjektives, das ist alles, ja, was ich darüber weiß.
Also New Games Journalism, das ist ein New Games Journalism, das ist ein Begriff, der geprägt wurde von Kieran Gillen, ein britischer Autor und inzwischen Comic-Autor, der bei Rock Paper Shotgun geschrieben hat und bei PC Gamer. Und New Game Journalism war so ein Ding, dass er, wie er eine bestimmte Textgattung beschrieben hat, die er im Internet gefunden hat. Und zwar geht das zurück auf einen Text namens Bo Nigger. Da geht es um Rassismus in einem Multiplayer-Match von Jedi Knight. Mhm. Und New Game Journalism zielt laut Kieran Gillen darauf ab, dass man seine eigenen subjektiven Eindrücke im Spiel im Text wiedergibt. Das heißt, er hat das ein bisschen beschrieben als, man sollte eher ein Tourist sein in diese digitalen Welten und seine subjektiven Eindrücke beschreiben. Das haben ein paar Leute aufgefasst oder sehr viele Leute aufgefasst als, man muss verschwurbelte künstlerische Texte schreiben darüber, wie man durch Welten spaziert und was man da alles erlebt. Aber was ich da so mitgenommen habe, war eigentlich nur so, naja, wenn du halt über so irgendwas schreibst, dann schreib halt subjektiv aus deiner eigenen Sicht. Und wenn du da etwas erlebst im Spiel und sowas, dann beschreib das doch. Also wenn, auch wenn da irgendwie ein komischer Bug passiert oder irgendwas Lustiges, Merkwürdiges, Sonderbares passiert, dann schreib drüber, beschreib, was du erlebt hast und halt nicht beschreib das, was man, wie man das wahrscheinlich wohl irgendwie erlebt. So, das Spiel hat diese Waffen, das Level dauert so und so lange, sondern naja, und dann kam ich da halt nicht weiter, weil ich das Puzzle nicht kapiert habe. Und so hat sich das angefühlt und so. Und das finde ich, das bringt ja dann, das erklärt ja dann, wie man sich fühlt beim Spielen und so.
Aber das ist doch im Prinzip das, was wir eh die ganze Zeit beschreiben.
Na eben, genau.
Ach so, okay. Also das ist das Label für das, was wir eh machen.
Ja.
Hast du davon schon mal gehört, Nina?
Nee, bisher noch gar nicht. Also ich konnte mir was drunter vorstellen, aber der Begriff ist mir noch nicht begegnet.
Ja. Aber sagen, hast du jetzt auch meinen Effekt, so dieses, ja, das hat ihr das, was wir machen, oder?
Schon, ja.
Was, okay. Doch. Fabu?
Ja, wie ich schon meinte. Also für mich ist das einfach der Weg, ja, kreativ, auf kreativer und sehr persönlicher Ebene sich einem Thema zu widmen, sich dem zu nähern und auch auf die Gefahr hin abzuschweifen, einfach ja andere Wege finden, als sich dem Spiel zu widmen und das eben mitzuteilen auf einer kreativen Ebene. Und ja, finde ich gut, mag
jetzt,
ich.
Jetzt ist ja das, was wir tatsächlich sagen, zum großen Teil ja alle machen. Also auch die Podcasts sind zum großen Teil so, die Artikel sowieso. Fabio, du hast ja erzählt, irgendwie angetreten, um den deutschsprachigen Spielemarkt zu ändern. Was müsste da jetzt noch passieren? Also nicht Spielemarkt, sondern Spielejournalismusmarkt.
Schon klar, ja. Also es fing ja damit an, dass wir jetzt vor einigen Monaten das Redesign gemacht haben. Und ein Grund für das Redesign war tatsächlich einfach, um professioneller aufzutreten. Und auch so wahrgenommen zu werden. Weil wir hatten vorher so ein recht typisches, sehr, sehr unauffälliges Blog-Layout. Das hätte auch von mir allein geführt werden können, was es ja auch lange gemacht wurde. Und mir war es wichtig, dass wir in der Außenwahrnehmung eben anders wahrgenommen werden. Dass wir eben als Seite wahrgenommen werden, die sich der Thematik eben auf einer ernsten Weise widmen, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen, was man eben auch in den Artikeln, glaube ich, merkt. Was ich ganz wichtig finde, auch nochmal als Punkt, dass die Leute einfach sich nicht zu ernst und zu wichtig nehmen, was nicht ausschließt, das Thema ernst zu nehmen. Und ich möchte schon, angestoßen durch das Redesign, eben Superlevel einfach auf eine Ebene führen, die natürlich auch damit gleichbedeutend ist, dass wir die Zielgruppe erhöhen und einfach mehr Einfluss nehmen können auf die ganze Branche. Und ich habe das Gefühl, das passiert auch schon. Das merkt man daran, dass einfach viel mehr Werbeanfragen kommen, dass viel mehr generell viel mehr Kontakt aufgenommen wird zu uns, auch von Entwicklern und so weiter. Und das muss weiter ausgebaut werden, in Kombination auch mit einer Kommerzialisierung. Da führt kein Weg dran vorbei.
Jetzt würde es ja dafür ganz gut sein, wenn der Rest der deutschen Videospielerlandschaft so bleibt, wie er ist. Oder hast du da auch Erwartungen und Hoffnung dran?
Ja, also wir haben einfach den riesigen Bonus, dass die einfach alle scheiße sind. so groß sei. Es gibt Ausnahmen, das wissen wir alle. Es gibt eine Handvoll Blogs, die unglaublich gut sind. Es gibt auch Artikel, auch in großen Magazinen, die sind gut. Es ist ja nicht so, dass die Menschen dumm sind. Es ist einfach nur so, dass viele dumme Menschen das Sagen haben. Und deswegen, wir hatten ja auch mal überlegt, Superlevel auf Englisch zu bringen. Was ich, glaube ich, taktisch unklug fände, weil wir in Deutschland viel mehr herausstechen können aus dem langweiligen Brei, der existiert. Und das hätten wir im englischsprachigen Bereich, da wäre es deutlich schwieriger, weil wir uns dann auf einmal mit Seiten wie Rock, Paper, Shotgun und so weiter messen müssten. Das müssen wir jetzt nicht. Das ist ja angenehm. Und ich glaube, wir können noch ganz, ganz viel bewegen in dem Bereich. Und ich bin da guter Dinge, dass wir da noch einiges leisten können.
Dennis, was glaubst du, was ist sozusagen der Punkt, der sich in der deutschen Videospiellandschaft ändern müsste, deiner Ansicht nach? Oder der sich besser nicht ändern sollte, damit wir weiterhin mit alleinigen Marktbeherrschung haben?
Was ich inzwischen sehr, sehr spannend finde, ist Videospieljournalismus als Journalismus. Also was mir sehr, sehr gut gefällt, sind inzwischen Reportagen und Geschichten über die Menschen dahinter. Also zum Beispiel das, was Polygon sehr, sehr offensiv gerade macht, aber auch andere Seiten, auch Eurogamer machen das oder Rock, Paper, Shotgun, einfach Geschichten über die Menschen dahinter. Also nicht nur, dass es um Spiele geht, so hey, hier ist ein neues Spiel, da ist ein neues Spiel, noch ein neues Spiel, jetzt eine Preview, sondern irgendwie coole Geschichten erzählen von den Leuten, die das machen, weil die sind oftmals so interessant, haben so viel interessanten, komischen Kram zu erzählen, dass ich es schade finde, dass viele andere, also dass auch in Deutschland irgendwie so selten damit was gemacht wird. Aber wie gesagt, es gibt auch Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel auf, jetzt fällt mir nichts ein.
Awesome!
Nee, es gab zum Beispiel in der GameStar eine schöne Reportage, das hieß Das Tal der Verzweiflung, da, ich glaube von Jochen Gebauer, und da ging es um darum, wie dreckig es Entwicklern geht, wenn sie so einen Roadblock dagegen stoßen, also wenn sie irgendwie nicht weiterkommen im Design ihres Spiels, plötzlich fällt alles zusammen, was macht man dann, irgendwie passt das nicht zusammen und wie fühlt sich das an, das ist total interessant, weil man das ja gar nicht mitkriegt, wenn man eben nur dieses Spiel ist rausgekommen, so ist es geworden, Ding macht. Und für mich erhöht das irgendwie total die Unterhaltung und den Spaß, den ich mit einem Spiel habe, wenn ich weiß, so, dahinter haben diese und diese Menschen gearbeitet und die hatten diese und diese Geschichte dahinter. Wow, ist das nicht krass? Und dann merkt man vielleicht so, da spiegelt sich vielleicht irgendwas wieder da, wie dieses Spiel gemacht wurde und so. Das finde ich total spannend.
Mhm. Nina, hast du eigentlich, was liest du sonst noch?
Fachbezogenes oder was meinst du?
Nee, für über oder mit Videospielen.
Ich muss sagen, dass ich auf Magazine fast gar nicht mehr zurückgreife. Die habe ich als Kind unglaublich gern gelesen, aber in letzter Zeit gar nicht mehr. Und ansonsten tummel ich mich da auf diversen Internetseiten, aber mit keinem klaren Fokus auf eine einzige. Also ich stolper eher über Artikel, ohne explizit wahrzunehmen, woher die nun stammen oder festzustellen, dass ich gebündelt vor allem die eines Mediums lese. Mhm.
Und hast du da, gibt's Eigenschaften von deutschem Videospieljournalismus?
Wie meinst du das?
Naja, so verbindende Eigenschaften. Du sagst, du stolperst bei verschiedenen Artikel und hast jetzt kein einzelnes Medium, was du raufreißen kannst. Aber gibt es sozusagen gemeinsame Eigenschaften?
Beim deutschen Spieljournalismus leider ein gewisser Mangel an Vielseitigkeit, habe ich festgestellt. Also was Dennis schon sagt, würde ich mir auch wünschen, dass mehr Fokus gelegt wird auf Aspekte, die Spiele umschließen. Also, dass man eben nicht nur Spiele analysiert und bewertet, sondern dass man sich mit der Branche oder mit dem Medium insgesamt befasst. Und das fehlt mir noch. Deswegen lese ich auch vorrangig auf englischsprachigen Seiten.
Hm. Das heißt, der deutsche Videospieljournalismus muss noch erwachsen werden? Oder
ja,
wagemutiger? Oder
vielfältiger, weniger starr fokussiert auf Spiele, 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 sondern alles, was sie auszeichnet, darüber hinaus.
Vor allem habe ich das Gefühl, dass die Leute, die zum Beispiel in den Redaktionen von GameStar und so sitzen, auch total viel zu erzählen haben. Also zum Beispiel, wenn man merkt, wenn man sich mal Stay Forever anhört, was ich finde ein großartiger Podcast ist, von Christian Schmidt und Gunnar Lott, dann erzählen die halt Anekdoten von, wie sie mit Richard Garriott oder was auch immer rumhängen und was der da so erzählt hat und sowas. Und das sind total interessante Sachen. Und dann denke ich mir so, warum erzählt ihr das irgendwie 5 Jahre nachdem ihr oder 10 Jahre nachdem ihr aus dem Heft ausgestiegen seid und nicht im Heft und so.
Das ist eigentlich auch gerade ein schönes Beispiel, um zum nächsten Punkt überzugehen, nämlich der Symbiose zwischen den Leuten, die Spiele machen und die Leute, die darüber schreiben. Das ist ja also in letzter Zeit auch immer mal wieder Thema gewesen. Also der Dorito-Beutel, der die neue Xbox Kinect gezeigt wird und dann kriegt man einen Special-Erfahrungspunkte-Bonus. Das eine, dann gab es so ein paar kleine Skandälchen und es ist ja tatsächlich so, dass also gerade auch beim Blogger ist ja die Abhängigkeit sehr groß, weil also bei uns würde es wahrscheinlich mittlerweile irgendwie auch gehen. Es gibt ja die goldene Kreditkarte von Fabu, die er zum Koks nimmt und wie zum Spiele kaufen. Aber die Frage ist ja immer sozusagen, die Leute kriegen die Spiele ja umsonst von den Firmen, von den Spielefirmen, als Rezensionsexemplar natürlich, aber das legt natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit nach, weil wenn man schlecht schreibt, dann gibt es vielleicht keine Rezensionsexemplare mehr. Wie habt ihr das überhaupt schon mal erlebt? Fangen wir mal an beim Unwahrscheinlichsten. Nina, hast du schon irgendwann mal mit Spielebranche selber, also PR-mäßig, ich bin raus. Oh Gott. Hast du schon mal irgendwie mit den Leuten zu tun? Mit PR-Profis quasi?
Gar nicht. Mangels Erfahrung natürlich. Ich bin ja jetzt auch seit kurzem bei euch erst und hatte vorher noch gar keinen Kontakt zur Branche unmittelbar. Dementsprechend ist mir das noch nicht begegnet.
Ist es denn, wenn du von außen auf Superlevel oder andere guckst, denkst du da manchmal so, naja, da hat aber die PR so da schon die Finger irgendwie tief drin?
Ich könnte kein konkretes Beispiel nennen. Manchmal beschleicht mich aber das Gefühl, dass diese Symbiose vielleicht schon ein bisschen Einfluss genommen hat, ja.
Ist das schlimmer als in anderen Medienbereichen?
Das glaube ich nicht unbedingt. Zumindest aus meinem Empfinden nach nicht unbedingt.
Okay. Dennis?
Ja, es gibt ja dieses diese Klischee-Erzählung von wegen, naja, hier alle fangen irgendwie an als Spielejournalisten und dann werden sie PR-Menschen und so. Und tatsächlich gibt es ja sehr, sehr viele PR-Menschen, die vorher Journalisten waren. Aber das ist bei sehr vielen PR-Menschen so, weil PR-Menschen mit Journalisten zusammenarbeiten sollen und ehemalige Journalisten wissen meistens, worauf was Journalisten, was denen wichtig ist und so.
Und es gibt einfach mehr PR-Jobs als Journalistenjobs.
Richtig, und sie sind auch besser bezahlt. Ja. Naja, wobei, das ändert sich auch ein bisschen. Es ist jetzt auch nicht so, dass das PR irgendwie immer noch so ein goldenes Zugpferd wäre. Naja, auf jeden Fall finde ich nicht, dass es so ist, dass das PR irgendwie alles bestimmt. Es gibt aber natürlich sehr, also klar, sehr, sehr viel so sanfte Einflussnahme, weil ich weiß nicht, wie sanft das ist, aber es ist ja so, dass die meiste Werbung von auf Spieleseiten von Spielefirmen oder von Spielezubehörsachen geschaltet wird. Das heißt, du machst einen Rock, Paper, Shotgun auf und hast einen Takeover-Ad von dem neuen MMO oder sowas. Dass vielleicht Rock, Paper, Shotgun gar nicht geil findet, aber dann sieht es irgendwie so aus. Rock, Paper, Shotgun präsentiert von diesem Spiel.
Aber hast du selber schon Erfahrungen damit gemacht?
Ob ich selber Erfahrung, dass das PR Einfluss genommen hat auf...
Überhaupt, also einfach diese Symbiose, also das Zusammenspiel zwischen PR und dir.
Das Zusammenspiel zwischen PR und mir war meistens sehr gut für mich, in dem Sinne, dass mir PR-Leute geholfen haben, an Interviewpartner zu kommen, mich in Kontakt zu bringen mit Leuten, mit denen ich sprechen möchte oder mir irgendwelche Termine besorgt haben und mir generell dabei geholfen haben. Und ich hatte noch nie die Erfahrung, dass mir irgendwelche PR-Leute versucht haben, reinzureden in irgendwas, mich irgendwie zu beeinflussen, so offensichtlich, so, na, möchtest du nicht ein bisschen, also guck mal, das ist echt geil und so, hatte ich noch nicht, nee.
Glaubst du denn, dass das subtil Einfluss nehmen könnte, wenn man dir so hilfsbereit entgegentritt?
Was ich glaube, dass Einfluss nehmen kann, ist, wenn ist das, soweit ich weiß, sehr viele PR-Menschen im Spielejournalismus irgendwie mit Journalisten auch eher so auf Buddy sind, auf Du und Freund und so. Und das kann natürlich sehr nett sein, weil man dann irgendwie so jemanden hat, den man so, ah hey, das ist so derjenige, der nett ist und so. Gleichzeitig habe ich da, also fühle ich mich da immer so ein bisschen befangen, so naja, also so bist du jetzt nett zu mir, weil du ein netter Mensch bist und so, oder bist du nett, weil das dein Job ist, oder ich weiß nicht, das ist aber bei PR irgendwie sowieso so schwer zu trennen, weil das machen ja meistens Leute, die generell kommunikativ sind.
Nee, so Socializer.
Genau, und dann ist es irgendwie, also ich finde es schwer zu trennen. Ich finde, man sollte einfach als Journalist sollte man einfach enger, also strenger darauf achten und so vielleicht sich selber hinterfragen dabei.
Ja. Also ich glaube, das ist auch das, was passiert ist. Also ich habe tatsächlich, ich glaube halt wieder auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es so ein bisschen noch in einer anderen Position als beim Spielemagazin, wo das auch die Werbetreibenden, die Werbezahler sind. Weil da kriegst du einfach nur die Spiele, so kurz sagen. Also du fragst halt an, hier könnt ihr mir ein Rezensionsexemplar bla 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 geben, dann sagen die meistens ja, und dann kriegst du das halt und dann ist das halt gut. Und wenn nicht, gehst du in die Bibliothek und leistest dir aus. Das ist halt auch gut. Und das hat auch so ein bisschen, also dass man halt als General Interest Medium halt so ein bisschen hinten dran ist, merkt man auch, dass man die Spiele halt selten vorm Release bekommt, wie die großen Spielemagazine, man ist halt eh so ein bisschen hinten dran. Das macht die Beziehung aber auch sehr entspannt. Das Einzige, was man merkt, ist, dass die natürlich nachfragen, wenn es einen Verriss gibt. Also die ab und zu fragen, also sagen wir hier gibt es einen Beleg und so, aber wirklich nachfragen hinterher gibt es immer nur, wenn es ein Verriss ist. Und tatsächlich ist das sehr interessant, Selbstbeobachtung, dass man bei einem Verriss sich noch deutlicher fragt, ob das, was man da geschrieben hat, sich, also ob das auch wirklich so stimmt. Und das ist natürlich sehr spannend, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sozusagen, dass das bei manchen Leuten auch zur Einflussnahme zählt, also dass sie keinen Verriss machen, wenn sie die Leute von der PR nur gut genug kennen. Für mich war es aber eher so, ich hatte für negative, sozusagen für negative Berichte hatte ich eher ein Korrektiv als für positive. Weil man bei Negativen halt eher davon ausgehen kann, dass die PR-Leute auch nochmal drüber lesen und dann da sagen, naja, aber hier ist doch so und so, überlegen sie da sozusagen die Formulierung, dass sie halt wirklich sauber ist. Und bei Positiven, also bei Lobartikeln,
ja.
Da, also manchmal, also ich rede nicht von Sachen, wie man sieht, übersieht Bugs oder sowas, sondern sagen einfach bei positiven Bewertungen guckt halt keiner nach.
Ja. Aber das ist aber, also bei Superlevel generell haben wir mehr zu tun, oder ich zumindest mehr zu tun mit Indie-Entwicklern und so, die haben öfter keine PR-Leute, die für sie arbeiten, oder in seltenen Fällen, in den seltenen Fällen sind das meistens sehr, 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 sehr tolle Leute, was mir zu denken geben sollte vielleicht, aber dann hat man eher direkt mit den Entwicklern zu tun, was aber dann auch nochmal zu Schwierigkeiten führt, weil also bei einem, ich weiß nicht, Assassin's Creed oder sowas, kannst du sagen, boah, voller Dreck und so, und das macht vielleicht den PR-Menschen traurig, aber du denkst dann nicht so, naja, da sitzt dann der Lead-Designer in Montreal und ist, ach Mann, habe ich es wieder Markus Richter nicht recht gemacht, scheiße. Und ja, aber dann wiederum habe ich auch die Erfahrung gemacht, so, naja, wenn du irgendwie sagst, so das und das hat mir nicht so gut gefallen und so, dann hast du bei Entwicklern gar nicht so diese beleidigte Leberwurst-Reaktion, auch gar nicht so den Phil Fish mit, nein, ich höre jetzt auf, sondern eher so, okay, das ist ja interessant, da haben wir das und das übersehen oder oh, das ist mir auch schon bekannt, da möchten wir dran arbeiten. Das hatte ich irgendwie neulich mit Martin Neroka, der Touch of Death gemacht hat, so ein lustiges iOS-Spiel, wo man Leute verprügelt und meinte ich halt auch so, naja, es fängt halt immer irgendwie gleich an und so, und dann meinte er so, oh ja, klar, so ein Schwierigkeitssystem, daran arbeiten wir und so. Also die Leute sind jetzt auch nicht so, also die können Kritik vertragen, sind auch selbstkritisch und sind, glaube ich, eher froh, wenn man ehrliche Kritik anbringt, mit der man vielleicht was anfangen kann.
Ja, klar, würde ich sagen. Aber auch da ist es natürlich der Fall, dass du wahrscheinlich eher dann Kritik schreiben wirst, die sozusagen konstruktiv oder auf irgendwas basierend ist und nicht einfach sozusagen so, Gott, ist das scheiße!
Ja.
Ja. Aber das Einzige, was zu sagen, was wirklich ein bisschen in diese Richtung ging, von wegen PR beeinflusst, ist, es gibt manchmal so eine Preview-Spieltermine, wo größere Firmen mit irgendwie so einem Set, Konsole, großer Fernseher und dann laden dich in ein Hotelzimmer ein, dann kannst du mal 40 Minuten spielen. Und das fand ich immer so ein bisschen komisch, also weil ich mich auch gefragt habe, so, warum machen die das überhaupt? Weil dann kriegst du hinterher manchmal eine Anfrage, so berichtet ihr da vorab drüber. Und ich habe noch nie bei einem Medium gearbeitet, also Superlevel macht das manchmal, aber auch eher selten. Und beim Radio, beim General Interest Radio ist das nie der Fall, dass über ein Spiel berichtet wird, bevor es erscheint. Dann kriegst du immer diese Anfrage so, ja, ihr habt jetzt diesen Einspieltermin von diesem Spiel, das in 4 Monaten erscheint, wann berichtet ihr denn darüber? Gar nicht. Und da hat man aber schon das Gefühl, dann zu sagen, ne, dass so diese nette Atmosphäre mit den Schnittchen und so und so ein bisschen hier, dass das so ein bisschen, naja, da kann man so ein bisschen Vorbericht und so, muss auch noch kein Test sein, kann man noch eher noch positiv schreiben, na, wie wär's?
Ja. Ist aber auch, glaube ich, so von dem, was ich gehört habe, ich kann das ja auch nur wenig, ist von dem, was ich gehört habe, auch weniger geworden und auch vor allem weniger exzessiv. Also
nee, da gibt's
die Zeiten, wo Journalisten irgendwie in Bordelle geschleppt wurden in Osteuropa, sind, glaube ich, auch eher so vorbei.
Nee, das meine ich gar nicht mehr.
Ja, aber trotzdem dieses Hotelzimmer und nett und ja, doch, klar.
Also bei mir ist es ja so, ich tanze ja so ein bisschen auf beiden Hochzeiten. Also ich wurde tatsächlich durch Superlevel von der PR-Branche angeworben. Und arbeite als Freier für 3 verschiedene Agenturen, die mich, man kann so sagen, als Joker Verteiler haben. Und da geht es ausschließlich um AAA und aber auch um Spiele, also AAA-Titel, über die wir nicht sprechen, nicht schreiben oder vielleicht schon, dann aber eher bei Insert Moin. Und damit, da greife ich ja nicht ein oder so. Und aber das sind für mich 2 Paar Schuhe. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist natürlich, sich ernsthaft beeinflussen zu lassen. Aber es kommt vor. Es ist nur die Frage, inwiefern hat das Einfluss auf die Meinung, die du hast. Was ich nicht schlimm finde, ist tatsächlich, wenn man zum Beispiel eine Preview-Version bekommt, also vor dem eigentlichen Release des Spiels, und man findet es wirklich grottig, dann schreibe ich nichts drüber. Weil ich A, es wahrscheinlich eh nicht machen würde, und B, weil ich mir sage, warum soll ich jetzt irgendwie nur des Verrisses wegen jemanden an den Karren pissen, sehe ich dann auch nicht ein.
Naja, das ist halt dann, würde ich halt schon ein bisschen anders sehen. Also wenn ich podcaste für Angespielt oder so, würde ich es genauso sehen. Da habe ich einfach keinen Bock. Also da habe ich manchmal Gesprächsbedarf, auch bei schlechten Titeln habe ich keinen Bock. Aber fürs Radio ist das ganz klar sozusagen, da hast du halt ganz klar die Aufgabe, das Spiel zu rezensieren. Das heißt, im Zweifel auch zu sagen, wenn es kacke ist.
Ja. Das ist aber auch, das ist eben auch eine Freiheit, die wir eben auch genießen. Und man muss dazu sagen, es kam bei mir tatsächlich noch nie vor. Es ist jetzt rein theoretisch mit der Aussage, ich würde es nicht machen, so glaube ich. Aber wie Dennis meinte, unser Hauptfokus liegt natürlich auf Indie. Und das ist schon eine andere Geschichte. Wenn wir schreiben, der Pixel sieht scheiße aus, dann wird in den seltensten Fällen sich der Entwickler dann bei uns melden.
Es gibt jetzt noch eine Frage, wo ich mal kurz, ich will hier mal einen Raum werfen, ich weiß nicht genau, ob wir dazu noch was sagen wollen oder ob das schon gesagt wurde. Es gibt die Frage, gibt es Ihrer Meinung nach Grundregeln, Werte oder Pflichten, an die sich jeder Videospielejournalist halten sollte? Also ich fand, zwischen den Zeilen stand ja schon die ganze Zeit zu sagen, also nicht vereinnahmen lassen von PR natürlich und aus einer subjektiven, aber basierten Perspektive schreiben. Und ich für meinen Teil würde es darauf belassen. Will sonst noch jemand was?
Muster verkaufen, so schnell wie möglich in die PR wechseln, Geld für Reviews nehmen oder so. Ja, oder nichts davon.
Okay, sag mal, und noch eine Frage an Fabio, weil du vorhin auch davon sprachtest, gibt es eigentlich sowas wie eine Zielgruppe für Superlevel?
Gibt es. Ganz kurz nochmal zur vorigen Frage. Da könnte man vielleicht mal in den Shownotes die ethischen Grundregeln von Polygon verlinken, weil die haben das ganz interessant aufgeführt. Das sind dann, glaube ich, so 10 Punkte oder so. Also wie sie an Reviews rangehen und was für eine Ethik sie da verfolgen. Aha. Ist nicht doof. Okay. Genau. Zielgruppe haben wir natürlich.
Wer?
Unsere Zielgruppe ist relativ alt, was ich gut finde. Also wenn man den Zahlen glauben kann, das ist immer so eine Frage, klar. Ja. Aber ist auch mein Empfinden so, dass, also bei uns hängen, glaube ich, kaum 14-Jährige rum. Nichts gegen 14-Jährige. Das Ding ist nur, dass man natürlich in dem jungen Alter selten so reflektiert ist, dass man auf eine, eine reife Weise damit umgeht, sei es in den Kommentaren oder so. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass unsere Zielgruppe relativ alt ist. Also ich schätze mal 20 plus. Mhm. Und das ist ein Punkt. Und wir haben, glaube ich, abgesehen davon, dass unsere Zielgruppe überdurchschnittlich intelligent und gut aussehend ist, haben wir auch nicht gerade wenige Leser aus der Branche. Das merke ich immer wieder. Also wir haben viele von GameStar, von Game One, kann man fast alle nennen. Also die Leute, die Autoren, die Macher, viele davon lesen bei uns mit und ich stehe auch in Kontakt mit vielen. Und das ist auch sehr interessant. So ein Punkt, dass ich einfach schon Gespräche auch mit Leuten hatte, von größeren Projekten, die gesagt haben, hey, das ist cool, was ihr macht. Und auch in so einem Nebensatz, ja, würde ich auch ganz gerne mal so ein bisschen in diese Richtung, aber geht leider nicht, dürfen wir nicht.
Wollen die was Bestimmtes lesen oder kommen die so super Level, weil sie sich überraschen lassen wollen?
Ich weiß, ich bin nicht sicher, wie vorhersehbar Superlevel ist, was die Inhalte betrifft. Also klar, wir haben sicherlich so ein, inhaltlich gehen wir jetzt nicht komplett in die Breite, aber ich denke schon, dass den Umgang mit den Spielen oder generell mit den Inhalten, es variiert schon sehr. Und wir sind halt ein sehr bunter Haufen an Leuten. Ne? Wir sind ja zum Großteil eben alles Quereinsteiger und sehr, sehr verschieden einfach so von der Art her, vom Stil her. Und trotzdem treffen wir uns in der Mitte, so bei den Inhalten. Das ist halt sehr schön, dass wir da, dadurch, dass wir so ein sehr, sehr bunter Haufen sind, eben auch bunte Inhalte produzieren.
Also ich habe tatsächlich für die Superlevel-Zielgruppe überhaupt gar keine Vorstellung. Auch bei meinem Podcast mache ich so, ich mache die halt. Und dann soll die sich halt sozusagen anhören, wer...
Wir hatten noch neulich mal so einen Aufruf mit, wer das hört.
Ich habe zu sagen, und beim Radio ist es halt tatsächlich so, da ist die Zielgruppe, also die gewünschte Zielgruppe ist dann halt immer die der Sender gerade vorgibt. Mhm. Aber es ändert sich eigentlich nur die Ansprechhaltung, die Aufgabe ist immer dieselbe, dass man halt sozusagen Beiträge so macht, dass sie für Leute, die keinen Plan vom Thema haben, dass die ein bisschen unterhalten werden, so vielleicht mal schmunzeln können. Und die Leute, die Ahnung haben, dass die vielleicht trotzdem noch was lernen. Also ja. Trotzdem nochmal was mitnehmen. Genau, wir hatten diesen Aufruf vor 2 oder 3 Indie-Fresser-Folgen und das war eigentlich sehr bunt durchmischt, aber tatsächlich älter.
Ja.
30 plus sogar, glaube ich.
Ja, also ich bin ja der festen Überzeugung, dass wenn wir schlechter wären, wären wir deutlich erfolgreicher.
Schlechter? Was heißt schlechter dann für dich?
Flacher. Flacher, mainstreamigere Inhalte. Ich glaube, man kann das ziemlich gut steuern, von den Inhalten her, natürlich, welche Zielgruppe man anspricht. Und ich sag mal, je anspruchsvoller und oder auch je kreativer und irrsinniger man sich gibt, desto mehr beschränkt man sich auf einen gewissen Pool an Leuten, der das interessant finden könnte. Mhm. Und
warum hast du dich dagegen entschieden?
Ja, weil ich dann ja gegen meine Prinzipien verstoßen müsste. Also mir sind die Inhalte wichtiger als die Zielgruppe.
Wir haben ja jetzt noch einen ganz großen Fragekomplex zum Thema Printmagazin. Ich weiß nicht, ich glaube, es lohnt sich nicht, weder für die Hörer noch für den Fragebogenersteller, dass wir die wirklich in aller Form und Einzelheiten auseinandernehmen. Weil, also so Fragen wie, was sind die Gründe, das Printmagazin im Online-Angebot vorzuziehen oder ist der Auflagenrückgang immer noch ein Problem der Printmagazine? Ich kann dazu überhaupt gar nichts sagen und es interessiert mich tatsächlich auch gar nicht. Also ich kann dazu nur sagen, für mich sind Printmagazine irrelevant. So, ja. Das ist eigentlich alles, was ich zu Printmagazinen noch sagen kann. Ich lese die manchmal, wenn sie mir in die Hände fallen. Ich habe mir aber seit, glaube ich, 3000 Jahren keins mehr gekauft. Und sehe auch keinen Anlass mehr, eins zu kaufen, weil ich alles irgendwie online kriege oder selber raufschaffe.
Also ich weiß nicht, ob Printmagazine generell aussterben, kann ich nicht sagen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass im Spielerbereich das passieren wird, früher oder später. Das sieht man auch wirklich, wenn man einfach über die letzten Jahre mal so die Auflagenzahlen vergleicht von GameStar und Co. Die gehen halt in den Keller so und ich glaube, dann ist es an den Verlagen einfach zu zeigen, dass sie einfach auf dem digitalen Wege einfach dann eben weitermachen. Und sei es jetzt GameStar auf dem iPad oder so. Ich habe tatsächlich ein GameStar-Abo auf dem iPad. Ich finde es gar nicht mal so scheiße.
Warum? Was machen die da gut? Was machen die besser als im Heft?
Also ich muss dazu sagen, ich mag einfach das iPad als Medium total gerne. So. Und ich habe mein Leben lang nie Kalender geführt oder To-Do-Listen oder sonst irgendwas. Aber als es anfing, digital zu werden, fand ich spannend und nutze das. Und das Gleiche ist so ein bisschen bei mir mit der GameStar tatsächlich. Es ist nicht so, dass ich die durchlese. Ich finde es aber von der Aufmachung her tatsächlich nicht schlecht gemacht, also technisch. Und es ist so, dass ich mir da mein Häppchen rausziehen kann. Und ja, und dann einfach, es geht auch darum, natürlich zu vergleichen. So, was schreiben die darüber? Und es ist ja nicht so, dass alles schlecht ist, was in der GameStar steht. Überhaupt nicht.
Okay. Nina, Printmagazine?
Wie gesagt, lese ich selbst kaum. Denke ich, wird auch weiter zurückgehen. Vielleicht halten sich dann noch Nischenmagazine. Also ich lese als einzige wirklich noch Retro-Spiele-Magazine. die aber in geringer Auflage vertrieben werden und wahrscheinlich deswegen schon keine Relevanz besitzen, aber von Liebhabern gekauft werden.
Jetzt gibt es ja WASD irgendwie jetzt gerade in der dritten Ausgabe, so ein, kann man Essayband sagen, Artikelband, scheint im Monat, also mehrmonatlichen Abstand. Ist das so eine Ausnahme-Liebhaberform oder seht ihr da noch Chancen, dass das zum neuen Format wird?
Also nein, ich weiß nicht, ich finde die WASD super. Aber ich schreibe auch dafür. insofern, ja, kauft
Vermischung von PR.
Ich weiß nicht, also so Sachen wie WASD oder Killscreen, die so wertige Printprodukte erstellen, die man sich gerne ins Regal stellt, wo man gerne drin rumblättert, wo man schöne Texte liest, die hoffentlich in der neuen Ausgabe bei der WASD vernünftig kritisiert wurden. Das finde ich eigentlich schön, weil das dann irgendwie Print als wertiges Produkt begreift, das man irgendwie gerne in der Hand hält und sowas, statt eben so ein Wegwerfheft, dass man, wo man irgendwie am Ende so, naja, boah, irgendwie in den Keller damit und so. Und ich glaube auch nicht, dass sich die Spielehefte, so wie sie jetzt existieren, lange halten können, aber das gleichen die auch inzwischen aus, indem sie sich mehr auf Online fokussieren. Wo ich mir Sorgen mache, so ein bisschen ist, ob sie es schaffen, dann für Online-Texte an Journalisten dieselben Raten zu zahlen. Also zum Beispiel, ob es möglich ist, online eine lange Reportage zu bringen oder sowas, wo man das normalerweise ins Print packt und so mehrseitig und dann auch dafür dementsprechend entlohnt wird als Autor. Ob das dann auch online funktioniert oder ob das dann unter derselben Ägide läuft von, naja, es ist online, dann kriegst du halt weniger Geld, weil das ist leider oft so, dass das Print, also zumindest in Deutschland, immer noch besser bezahlt wird als online, obwohl online von mehr Leuten gelesen wird.
Okay, fangen wir gleich an mit der Abschlussrunde, denn jetzt kannst du gleich weitermachen. Wie sieht denn jetzt die Zukunft der Videospielrunde, der Videospielmagazine aus? Der runden Videospielmagazine.
Und ich glaube, die Zukunft des Videospielmagazins ist klar online. Ich glaube, die Zukunft des Videospielmagazins ist verschiedene Arten von Magazinen, die verschiedene Dinge behandeln. Und meine Güte, ich weiß gar nicht, wie das aussehen soll. Ich glaube nur, dass es interessant sein sollte auf verschiedenen Arten von, dass es Video enthalten sollte, genauso wie Texte, wie Podcasts. Dass es also gar nicht mehr darum geht, irgendwie eine bestimmte einzelne Art Medium zu haben, sondern eben Leute, die über Spiele sprechen, auf eine intelligente, interessante, unterhaltsame, spannende Art und Weise. Und das in was auch immer einer Form.
Ja, ich glaube auch, sozusagen online auf jeden Fall. Es wird zwei verschiedene Formate geben, nämlich die großen Seiten, die raushauen, News, 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 Messebebe, Galerien, irgendwie YouTube-Videos, Podcast. Und dann gibt es halt so, die sagen, diese Super-Level Rock Paper Shotgun League, wo halt sagen längere Texte für weniger Geld, vielleicht auch gar keins, weiterhin Aufgaben sind. Aber diese Mischmagazine, die wird es, glaube ich, kurz oder lang nicht mehr geben. Ein bisschen Hoffnung, die ich noch habe, ist tatsächlich, dass nicht Videospielmagazine selber, sondern das in Vollprogramm, dass da mehr Videospiel stattfindet in Zukunft. Das wünsche ich mir, aber müsste eigentlich auch sein, weil sozusagen ja immer mehr Altersgruppen auch gespielt wird. Wenn wir nicht alle in den mittleren Westen von Amerika ziehen und dort Golf anfangen zu spielen. Nina, Zukunft der Videospielmagazine?
Ich habe dem sonst nichts mehr hinzuzufügen. Es wurde alles Wesentliche gesagt. Ich schweige nun.
Das geht aber nicht, doch. Um Gottes Willen. Na gut. Fabu?
Ja gut, ich denke mal, zu online kann man noch die Tablets hinzufügen. Ich glaube, da ist noch ein Potenzial auf jeden Fall. Wozu man sagen muss, dass natürlich so kleinere, also wir zum Beispiel hätten echt eine Schwierigkeit, aufs iPad zu kommen. Fängt schon damit an, dass allein in den Newsstand zu kommen, kostet 5.000 Euro.
Holy shit.
Aber ich denke, dass auf dem Medium noch eine Menge passieren wird. Plus online natürlich, klar. Also das, was Dennis gesagt hat, kann ich so unterschreiben. Was ich glaube, da ist vielleicht auch ein Hauch Hoffnung dabei, ist, dass die Großen früher oder später auf die Kleineren, die wir es sind, zukommen und so ein bisschen auch abgucken. Oder vielleicht auch, um so ein bisschen den Stil zu brechen, der jahrelang gefahren wurde, dass da einfach Leute so ein bisschen ins Boot geholt werden, die andere Stile fahren, und dazu gehören wir.
Und das ist doch ein schönes letztes Wort. Das, wie gesagt, die letzte Folge von Indiefresser. Zumindest aufgrund der kausalen... Oh Gott, ich bin schon so durch. Es wird Zeit, dass es zu Ende geht für immer. Aufgrund der epischen Kausalität, wollte ich sagen. Eine Extra-Folge zu Spieljournalismus. Ich hoffe, Philipp Zenz kann damit was anfangen. Falls ihr noch eine extra Meinung dazu habt, gerne in die Kommentare. Und noch was vergessen?
Ich habe beim Steam Summer Sale 50 Spiele gekauft.
Wow.
Super Level. In die Fresse.